Hallo, liebe Gehörgang. Diese Folge Fiete Gastro setzt dem Weltfrauentag ein Denkmal. Somit kann man ab jetzt jeden Tag ein bisschen Weltfrauentag feiern. Und welcher Gast würde da besser passen als der Gentleman von St. Pauli? Genau. Ein Ehrenmann kippt sich heute die Ehre mit mehr Korn im Blut als Stroh im Kopf, der lieber Bio-Wein trinkt als Natursekt und sein Kaviar stilecht mit Perlmuttlöffeln isst. Herzlich willkommen, heute mit extra viel Kulinarik, schönen Gruß an Ole der Pole, bei Fiete Gastro.
Wenn du hier rauf drückst,
ja,
kommt das Intro mit Bo.
Ja.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht, Digga, Mucke,
Schicke, Mucke, oh, wie gut du schaust. Ja, und das bin ich, bin Tim Melzer. Was ich ja immer wieder geil finde, wir bereiten den Podcast ja intensiv vor, vor allem das Wir mag ich an dieser Stelle ganz besonders gerne. Die wesentliche Vorbereitung, die wesentliche Arbeit hast natürlich wie auch immer du gehabt, lieber Sebastian. Und du recherchierst immer das eine oder andere Besondere, was an dem heutigen Tag so stattfindet und was ich immer sehr, sehr liebe. Früher gab es ja mal ein Tag des Baumes, ein Tag des Kindes, es gab den Muttertag und heutzutage vergeht ja kein Tag, ohne dass es ein Tag von irgendwas Besonderem ist. Inzwischen teilen sich diverse Dinge schon einzelne Tage und heute ist natürlich hauptsächlich der internationale Frauentag. Da recke ich jetzt auch physisch gerade die rechte Faust und ich sage ja zum Frauentag, was ich dann schon sehr strange finde und sehr seltsam finde. Und ich weiß, man muss heutzutage sehr vorsichtig sein, was eine humoristische Betrachtungsweise auf Menschen, die einer Randgruppe angehören, angeht. Es gibt heute auch den Tag der Popcorn-Liebhaber.
Das ist heute?
Heute, ja.
Fuck, ich gehe morgen erst ins Kino.
Und was ich ja seltsam, heißt das jetzt, ich esse gerne Popcorn oder ich bumse gerne Popcorn?
Also wenn man uns jetzt sehen würde, dann könnte man das beantworten, aber ich werde es nicht sagen. Ein Teufel werde ich tun.
Weißt du, wir haben den Tag des Korrekturlesens, das benötigen wir nicht, weil wir sind heute ausschließlich Verbalerotiker. Es gibt den Weltnierentag. Auch da frage ich mich, ist das kulinarisch oder medizinisch gemeint?
Ich glaube, das ist ein Feiertag dort, wo die Nierentransplantation auf illegalem Wege ganz weit oben ist. So habe ich mir das gedacht.
Würdest du dir eine Niere rausnehmen lassen? Für Kohle, wenn es dir richtig schlecht geht?
Um dir das Leben zu retten, würde ich es auch machen, ohne Geld zu nehmen. Und ansonsten, boah, das ist auch so, ich weiß nicht, ich
finde das mutig.
Ja, man hat, mutig ist es.
Das ist das einzige Körperteil, wo man sein eigenes Ersatzteillager mit sich rumschleppt. Und dann sagt man so, nö, brauche ich nicht. Das ist, als wenn du ein Auto kaufst und von vornherein das Reserverad verschenkst, weil du sagst, einen Platten wirst du niemals haben. Finde ich schon schwierig. Ich würde es toll finden, wenn ein jeder per se ab Geburt verpflichtet ist, Organspender zu sein und proaktiv sich dagegen entscheiden muss. Weil ich glaube, dass unfassbar viele Leute einfach aus Bequemlichkeit, nicht nachdenken, nicht Motivation einfach kein Organspender sind. Und wenn ich jetzt dazu was beitragen kann, nach meinem Ableben, das Leben eines anderen Menschen, doch auf eine wie auch immer gearteten Art und Weise zu verschönern, zu verlängern oder überhaupt machbar zu machen, was ist denn daran so schlimm? Ja. Aber ich muss auch selber gestehen, ich rede gerade so und ich bin kein Organspender.
Ja, siehst du.
Aber deshalb sage ich, eine Verpflichtung. Und dann lieber proaktiv dagegen angehen und sagen, nein, ich möchte das nicht, aus diversen Gründen. Das können ja ästhetische, religiöse oder wie auch immer geartete Glaubensfragen sein. Aber zumindest, es könnte doch eine Pflicht sein von uns.
Ja. Also
es kümmert uns doch am Ende des Tages nicht. Ist das wichtig, dass du eine Niere hast, wenn du in der Kiste liegst?
Nee, da hast du recht. So. Da hast du recht. Ich habe dir was mitgebracht, Tim. Das wusstest du nicht und das ist hier. Vielleicht erkennst du es. Ja.
Ulla. Hast du gebacken?
Mein Bruder.
Ist das aus meinem Kochbuch?
Ist aus deinem Kochbuch.
Und das ist geil, wenn wirklich, sehr oft kriege ich was Kredenz oder ein Foto zugeschickt, was angeblich ein Rezept von mir sein soll.
Du hast es gleich erkannt.
Und ich rätsel immer ganz lange, welches Rezept war das denn? Was soll das denn? Die Zimtschnecke.
Ich wollte gerade sagen, die Leute denken jetzt natürlich an den Hörgeräten, das ist irgendwas mit Fleisch.
Es ist ein Traum.
Es ist was Gebackenes. Es ist tatsächlich schon ein paar Tage alt.
Wollte ich gerade sagen,
aber ist ein bisschen durch. Aber es ist wie mit Lasagne, es schmeckt nach dem dritten Tag nochmal geiler. Jetzt sind wir schon bei Tag 5, muss ich ganz ehrlich sagen. sagen.
Aber also ich habe hier vor mir eine formvollendete, wunderschöne, richtig saftig glänzende Zimtschnecke. Man kann erkennen, dass sie in mehreren Stücken zusammengebacken worden ist, weil sie hat leichte Bruchstellen. Aber sie glänzt mich an. Neben mir steht eine duftende Tasse Filterkaffee und zusammen mit der Zimtschnecke wird das ein toller Nachmittag. Ich bin drin.
Siehst du?
Und raus. Ich muss erstmal essen.
Ja, ich muss dir aber eine kleine Kritik übermitteln. Das habe ich Philipp, also meinem Bruder, versprochen. Er sagte, es ist ein bisschen viel Hefe. Sagt er, generell für das Rezept.
Okay.
Und er hat einen Verbesserungsvorschlag. Er sagte nämlich, er hat mehr Apfelgelee. Den hat er nämlich nochmal oben drüber, nicht nur rein.
Gut, gut, gut. Aber so soll Kochen sein. Rezepte sind nicht dafür da, um sie stringent und 100% nachzu kochen, sondern es geht ja jetzt wieder um die kulinarische Handschrift, die dein Bruder hier scheinbar schon entwickelt, und das zeichnet ihn aus, dass er eine sowas wie ein Verständnis auch für das Gericht hat. Er fügt einfach da Dinge hinzu, wo die Rezeptur vielleicht nicht konsequent genug zu Ende gedacht war. Wobei der Anteil der Hefe hat bei mir wirklich einen Grund. Es ist gelingsicher. Und wenn man jetzt sagt, ist mir zu viel Hefe, macht man einfach ein bisschen weniger Hefe rein. Aber wenn er das erste Mal das Ding gebacken hat, und das kommt so dabei raus, nach einem Rezept von mir aus dem Kochbuch, dann muss ich sagen, habe ich meinen Job sehr, sehr gut gemacht.
Ja, siehst du, das wird ihn freuen.
Ich liebe, also ich muss sagen, ich finde es extrem anstrengend an mir und ich liebe das, aber auch dein Bruder backt eine Zimtschnecke, ja, in einer Perfektion, wie sie wirklich wunderschön anzuschauen ist, und ich lobe mich dafür. Ich muss echt mal zum Arzt, was bestimmte Dinge angeht.
Erzähl doch nochmal ganz kurz den paar Menschen, diesen restlichen 2%, was erwartet die eigentlich hier in diesem Podcast, weil dann können wir ja eigentlich mal richtig anfangen.
Fide Gastro steckt schon eine ganze Menge im Titel drin, der auch kulinarische Podcast. Natürlich wollen wir hier mit jeweils wechselnden Gästen, deren Identität ich noch nicht kenne. Ich werde gleich von einem Überraschungsgast beglückt. Und dann wollen wir uns ein wenig mit dem roten Faden der Kulinarik durch eine sehr unterhaltsame Stunde durchreden, in der Hoffnung, dass es das eine oder andere zu entdecken, zu lernen gibt und auch vielleicht das eine oder andere sehr kontrovers ausdiskutiert werden kann. Das wird im Wesentlichen dann auch mal kulinarische Themen betreffen. Mhm. Es wird aber auch definitiv Themen betreffen, wie es jetzt sehr aktuell ist. Und ich mag eigentlich schon gar nicht mehr drüber reden, über diese Randgruppendiskussion. Und das Wort als solches ist wahrscheinlich schon schwierig. Aber ich finde, es ist jetzt schon langweilig, sich darüber aufzuregen, dass Menschen sich über bestimmte Dinge aufzuregen. Einfach, ich glaube, wir kommen bald in so einen Modus, wir sagen, regt euch auf, aber lasst uns einfach in Ruhe. Mach mal den Gast.
So, pass mal den Gast. Finde ich auch. Da du natürlich nicht weißt, wer es ist, habe ich so ein kleines Wer-bin-ich-Spiel wie immer vorbereitet.
Ja.
Der oder die Gästin kommt aus Emmendingen bei Freiburg und hat sich einen mehr oder weniger sehr sympathischen Titel angeeignet. Und zwar nennt man ihn den Gentleman von St. Pauli. Smart, charmant, witzig.
Den hat er sich selber gegeben?
Nein, na, um Gottes Willen, so nennt man ihn. Wenn der auf St. Pauli über die Straße läuft, da heißt wieder, da ist er wieder, der charmant Witzige.
So nennt man Fabio Hebel. Fabio Hebel ist der charmante.
Wie heißt der? Charmant, witzig und smart.
Ich habe das mal gelesen.
Siehst du, es hat sich rumgesprochen. Ich brauche gar nicht, ich habe so viel recherchiert, aber du hast ganz offensichtlich den Gast schon erkannt. Hebel,
sehr geil, sehr schön.
Wir können ihn einfach mal reinwinken.
Der Hebel.
Ist er das überhaupt?
Der Hebel. Oh, frisch erschlankt. Ich habe die Ehre. Es ist Fabio Hebel.
Man tut, was man kann.
Es ist Fabio Hebel.
Es ist Wahnsinn.
Freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Hallo Sebastian. Das ist gut, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin kürzlich bei Fabio zum Essen gewesen, um genau zu sein, vor Weihnachten. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer du bist, Fabio, stell dich einmal selber vor. Und bitte nicht mit dieser Nummer hier, ich bin der charmante, sympathische Gentleman.
Damit habe ich überhaupt nichts
von
zu tun.
St. Pauli.
Ich sag dir was, ich habe das heute zum ersten Mal gehört.
Achso, ich habe es wirklich schon mal gehört.
Ich habe es wirklich noch nie gehört.
Stell dich mal ganz kurz vor, wie alt wissen wir inzwischen, aber was machst du, wer bist du?
Mein Name ist Fabio Hebel, ich bin geboren am Kaiserstuhl bei Freiburg, bin seit 12 Jahren in Hamburg und habe ein kleines Restaurant auf dem Kiez.
Koch. Am Ende des Tages Koch und Gastronom.
Genau.
Und zwar nicht irgendein Koch und Gastronom, was ich bei Fabio so ein bisschen bewundere, ich steige mal unverschämt ein, Fabio.
Bitte.
Ich halte dich nicht für den talentiertesten aller Köche.
Ich dich auch nicht, aber das ist nicht so schlimm. So.
Weil das ist das, was uns vereint. Ich halte dich allerdings für einen der der Menschen, die in unserer Branche arbeiten, die ein unfassbares Gespür für gute Dinge haben, die Dinge wahrnehmen, die Trends, Entwicklungen inhalieren, sich damit beschäftigen, mehr als auf dem rezeptösen Weg, denn auch auf dem atmosphärischen Weg. Und du schaffst es wirklich, damals mit deiner Erstöffnung in dem Restaurant, wo du jetzt drin bist, eine extreme emotionale Dichte zu schaffen, so dass eben das Essen auch besonders gutiert worden ist. Und damit vergleiche ich dich ein bisschen mit mir, weil ich eine ähnliche Fähigkeit, glaube ich, habe. Ich glaube auch, dass ich nicht der Beste aller Köche bin. Ich habe ein großes Sachverständnis dafür. Aber wir wissen, eine Welt zu kreieren, eine Emotion zu kreieren und absolut, dadurch Leute für ein Thema zu begeistern, die noch nicht mal wissen, dass es sie vielleicht interessieren könnte. Und du bist so ein bisschen wie mein kleiner Bruder. Darf man das so sagen? Ist das unverschämt?
Überhaupt ist das beleidigend? Überhaupt nicht. Du bist ja 15 Jahre älter, glaube ich, als ich. Ja. So fair. Ehrlicherweise finde ich das schmeichelnd. Also ich finde das.
Es ist ein Kompliment. Das ist ein
absolutes
Kompliment. Es ist als Kompliment gemeint.
Ja, habe ich auch
weil ich eben auch mit dir immer das Gefühl habe, du bist auf dem Weg, dich zu entwickeln. Und ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Und ich finde dich als eine der spannendsten Leute in der Gastronomie-Szene in Hamburg. Wir haben schon mal 2-3 Mal über Dinge gesprochen. Es gab mal eine Zeit lang, da wolltest du ein Niki-ähnliches orientiertes Restaurant im Karo-Viertel aufmachen. Da habe ich gedacht, Mensch, dann haben wir auch kontrovers gesprochen.
Absolut. Was ist Niki-orientiert?
Die Nikkei-Küche ist eigentlich eine japanische Küche, die im Ausland zelebriert wird. So kann man das.
Also Nikkei heißt eigentlich Ausland.
Es gibt den
Nikkei-Markt in Japan. Das ist ein Aktienmarkt und da geht es um japanische Firmen im Ausland. Also Nikkei ist eigentlich Auswanderer oder Ausländer. War auch lange Zeit kein positiv behaftetes Wort. Groß geworden ist es eigentlich durch die peruanische Küche. Peru hat die meisten Japaner außerhalb Japans, neben Brasilien, aber auf die Quadratmeter gerechnet ist es Peru. Und die Japaner sind ausgewandert nach Peru und haben dort eine Küche kreiert, die sie an ihre Heimat erinnert, aber mit den Zutaten vor Ort. Und das ist Nikkei geworden. Relativ simpel eigentlich. Und das ist in kürzester Zeit um die Welt gegangen.
Guck mal, also die Definition mit dem Ausland, die war mir bewusst, aber die Historie dahinter nicht. Hin und wieder lohnt es sich mal, auch eben sich ein bisschen einzulesen.
Es sind ja auch Ähnlichkeiten da.
Wo drin?
In den beiden Küchen. Reis und Mais findet statt, roher Fisch findet
Ähnlichkeiten
statt.
Ähnlichkeiten in jeder Küche der Welt.
Absolut, aber gerade finde ich Peru und Japan sind sich tatsächlich wahnsinnig nah.
Ich finde Italien und Japan ist sich näher. Ich finde, die italienische Küche und die japanische Küche sind sich sehr viel näher. Mhm. Nicht von der Aromatik her.
Du bist ja totaler Japan-Fan auch.
Beides.
Ja, absolut. Wir wissen ja beide, dass einer von uns beiden der italienische Koch außerhalb
Italiens. Der beste italienische Koch außerhalb Italiens.
Ja, die Diskussion führen, glaube ich, sehr, sehr viele Köche. Ja. Ich habe mal Dieter Koschina gesagt, unwissend, wer er ist, dass ich die beste Karriere der Welt mache. Dieter Koschina hat ein Restaurant in Portugal, die Villa Gioia. Und er ist tatsächlich einmal Paella-Weltmeister geworden, als einziger jemals ausländischer Koch in Venetien.
Das gibt manchmal so Titel, die würde ich mir nicht an die Wand hängen. Und Paella-Weltmeister gehört definitiv
dazu. Das finde ich übrigens.
Aber das ist verrückt.
Das ist verrückt. Das ist rustikal. Finde ich Paella-Weltmeister.
Paella-Weltmeister. Und er ist das tatsächlich, glaube ich, mal geworden als einziger Ausländer, als einziger Nikkei. Und ich habe ihm unwissend auf einer Gastroparty in Hamburg im Rahmen der Internorga. Darf man das sagen? Ist das schon wieder Werbung?
Weiß ich nicht. Selbst wenn.
Hashtag keine Werbung.
Noch kriegen wir keine
Unbezahlte Geld dafür. Keine Werbung.
Die Internorga, die tollste, innovativste, wichtigste und bedeutsamste Gastromesse weltweit.
Weltweit.
Ich gehe da immer sehr gerne hin.
Und ja, Dieter Koschina hat das übrigens sehr charmant runtergespielt und gesagt, ja, dann machen wir doch einfach mal einen Wettbewerb daraus, weil könnte ja sein, dass du besser bist, aber wir können ja mal sehen. Ist leider nie dazu gekommen.
Finde ich super anstrengend
übrigens. Ne? Ich muss Hans Neuner noch mal fragen.
Finde ich ein super anstrengendes Gehen in uns Kerlen. Irgendwie so dieses, wollen wir mal erstmal sehen, wer hier, wo hier den Dicksten hat.
Alpha-Tier-Kämpfe.
Gibt es sowas wie die Beste, das Beste in deiner Welt?
Nee. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich etwas ganz, ganz besonders gut kann. Und jemand der Beste in etwas ist, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele von irgendwas.
Gibt es für dich das beste Gericht in Hamburg, in einem Restaurant?
Nein.
Echt nicht?
Nee. Also, sprichst du Restaurants an, die eine Dauerkarte fahren, einfach? Oder?
Generell, okay. Das Beste.
Okay,
gibt es für dich das beste Steak in Hamburg? gibt es für dich die beste Currywurst, die beste Pizza, die beste das, die beste, weil davon redet man ja immer wieder.
Genau, also gibt es.
Welche?
Und zwar wäre das nicht Pizza, doch Pizza macht für mich Vassili in der La Terrazza in Niendorf heißt das.
Niendorf wäre nicht.
Niendorf ist Hannover, Niendorf. Und zwar nicht, weil er ein ehemaliger Koch von mir ist, sondern weil er wirklich für mich das beste italienische Restaurant in Hamburg betreibt.
Wie heißt das? Mach ruhig Werbung.
Also wir haben da all gut. La Terrazza, die Terrasse,
ja,
ist im Industriegebiet in Niendorf. Von außen, wenn du so in die Straße Adlerhorst reinbiegst, dann denkst du, wo zum Teufel hat der Hebel mich hingeschickt? Mhm. Und dann gehst du rein und da steht Dalia, die Hausherrin, Tochter des Gründers des Restaurants. Mhm. Und du wirst sofort abgeholt. Dalia ist so alt wie ich, 32, Vassili auch 32.
Attraktiv?
Sehr, sehr hübsch. Vassili nicht, aber Dalia. Und es ist für mich der beste Italiener der Stadt. Also ich liebe das da mit Kindern. Da, das ist so abgefahren. Die singen, irgendwann machen sie Musik aus, dann fangen sie an, Italienisch zu singen. Mhm. A cappella und halboffene Küche. Kannst mit reinlatschen. Das ist großartig. Ich bin ein großer Fan.
Meinst du, dass du dieselbe Pizza genauso gutieren würdest, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier, wenn die jetzt einfach hier vor uns stehen würde, würdest du sie genauso gut finden? Oder isst du die Tochter mit, die Anreise, klar, das Ambiente, die Fröhlichkeit, das Lebensgefühl, die Atmosphäre, das Vater-Tochter-Gespann?
100%. Weil wenn ich das nicht glauben würde, dann hätte ich in meinem Restaurant die Küche in den Keller gesetzt, weil da wäre genug Platz gewesen, hätte weitere 20 Sitzplätze gehabt und hätte wahrscheinlich einfach deutlich mehr Umsatz, hätte aber auch deutlich mehr Personal, deutlich mehr Ärger und Aufwand und Co. Aber für mich zählt grundsätzlich das Gesamtpaket.
Und ich glaube, das war unser Diskussionsansatz, Glaubwürdigkeit, ja, um das Nikkei-Thema noch einmal abzuschließen,
ja,
dass ich gesagt habe, boah, das ist natürlich ein sehr, sehr aktueller Trend, eine Küche, die wo in Hamburg gerade jeder hinrennt, es gibt, die sind noch mehr aus dem Boden rausgeschossen als Steakhäuser.
Ja, Wahnsinn.
Da gibt es wirklich Qualität und es gibt auch viel Nicht-Qualität. Also nur Fisch mit Soja auf den Teller zu backen, ist noch lange nicht Nikkei-Küche, sondern da gehört ein bisschen mehr dahinter. Und wie gesagt, Fabio hat sich zu dem Zeitpunkt damals mit beschäftigt. Mich hat es irritiert, von Fabio das zu hören oder von dir das zu hören. Und dann haben wir diskutiert, ob das der richtige Weg ist, ob du da nicht nur auf einen Trend aufspringst oder ob es wirklich eine Form der Küche ist, die du gutierst, die du lebst, die richtig aus dir rauskommen will. Weil ich glaube schon, dass du so einer der Rohdiamanten der Szene bist. Und ich habe dir das damals abgesprochen.
Ja, das stimmt. Und ein Stück weit war ich vor den Kopf gestoßen, weil ich deine Meinung wahnsinnig schätze. Ein Stück weit bin ich dir im Nachgang auch sehr dankbar, weil du mich zum Nachdenken gebracht hast. Ich habe es letzten Endes auch nicht gemacht. Und rückblickend, 2,5 Jahre später, beste Entscheidung überhaupt, den Weg so einzuschlagen, nämlich mein Restaurant zu packen und zu perfektionieren.
Absolut.
Damals war es ja noch Tartarie St. Pauli und ich war noch irgendwie nicht so richtig angekommen. Ich habe zwar Koch gelernt, aber ich habe nie als Koch gearbeitet. Nicht einen einzigen Tag. Ich war auf Tournee für Bands und Musiker und habe unterwegs gekocht. Jeden Tag in einer anderen Küche. Aber ich war kein Line-Cook. So, das, was du ja immerhin schon mal geleistet hast.
Vielen Dank für das immerhin schon mal.
Immerhin im Vergleich zu mir.
Immerhin hast du auch wenigstens,
hast du mal, wenigstens mal gearbeitet. Ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe 2 Tage im Mess.
Das ist so. Da ist das Kompliment, ja, und der Dolchstoß in einem Satz. Ja, immerhin hast Peitsche. Du ja mal auch so Zucker gearbeitet.
Das ist ganz klar. Ich habe 2 Tage mal im Mess gekocht.
Das ist wie dieses Kompliment, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, also ich weiß ja nicht, was die anderen haben, aber ich finde sie nett. Ja, genau, das ist so Punch und aufbauen, Punch und aufbauen.
Ja, das schmeckt ja doch bei Ihnen.
Ja, wirklich so. Also, da habe ich anderes gehört.
Da war ich ja selber überrascht. Das war ja wirklich richtig lecker. Das sagt, wenn ich am Drehen bin, sagt meine Aufnahmeleiterin immer, das schmeckt ja wirklich. Oh, sehr nett. Oh, wow.
Nee, danke, wow, das schmeckt ja. Das ist so ganz geil. Das ist schon eine Unverschämtheit und das Kompliment
in der Tat.
Das ist sehr geil. Also, wollte ich aber gerade sagen, mit dem Restaurant, weil deine Entwicklung, ich sag mal, die Diskussion haben wir ungefähr vor 3 Jahren geführt. Genau. Und das war ja nicht, um zu sagen, du kannst das nicht, sondern ich hab's dir nicht geglaubt. Mhm. Aus dem Bauchgefühl raus. Und wir haben eine Ebene, wir können drüber diskutieren, weil wir nehmen uns beide nichts, wir konkurrieren nicht miteinander. Und das war dann so, ja, das ist ein guter Trend, aber ist das denn wirklich, reden wir nicht hier von Qualität, weil ich weiß, dass du am Ende des Tages, Spitze und Kompliment in einem, nee, dass du wirklich ein Qualitätsfanatiker bist und dass du dir die Zeit nimmst, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, dann lass du die Tartarie um strukturiert, genau, und hast jetzt ein Restaurant drin und widmest dich welcher Küche?
Vorzugsweise der französischen. Mhm. Wir haben den Untertitel Nordic French. Das ist so ein bisschen, jetzt wird es kurz sozialromantisch, Teil meiner Familie kommt aus Skandinavien, ausgewandert aus Deutschland, sind Deutsche, aber leben in Skandinavien. Und ich bin an der
wann
Grenze.
Wann ausgewandert?
Vor 42 Jahren.
Okay, später. Mhm. Später als die meisten Deutsche ausgewandert.
Später als die meisten Deutsche nach Skandinavien.
Finde ich mal sehr romantisch. Meine Familie ist ausgewandert damals nach Argentinien, Venezuela, Bolivien, Kolumbien und so. Wann? Boah, Ende 45?
Genau. in dem Fall war das vor 42 Jahren, glaube ich. Und ich bin eben in der Nähe von Frankreich aufgewachsen. Das heißt, in die beiden Küchen, die ich kennengelernt habe in meiner Jugend. Ich habe bei einem Franzosen gelernt, in einem französischen Restaurant. Und die französische Küche beeindruckt mich schon wahnsinnig, aufgrund ihrer technischen Qualitäten. Mhm. Bin aber zum Beispiel privat totaler Fan der italienischen Küche. Mhm. Ich liebe Pasta, aber Pasta passt nicht in mein Restaurant. Und wir sind klassisch französisch mit nordischen Einflüssen.
Warum passt es nicht?
Tendenziell passt das. In Paris wird wahnsinnig viel Pasta serviert.
Ja.
Und das hat tatsächlich überhaupt keinen gesundheitsmäßigen Hintergrund.
Nerv mich nicht jetzt mit keine Kohlenhydrate.
Aber genau das machen wir. Boah. Und zwar nicht dogmatisch und auch nicht, weil wir es unbedingt müssen. Wir haben diesen Gang, haben wir ein Raviolo, also einen Gang im Menü. Tatsächlich aus Hartweizengrieß. Ja. Mit 100 Gramm Hartweizengrieß und 2 Eigelb. Ja. Also so wie sich das gehört. Und ich kann doch kochen. Wow.
Wahrscheinlich schnell noch eingelesen.
Genau, kurz.
Welche Rezeptur
kann ich einmal WLAN haben? Ja. Wir haben einen Fahrservice hier tatsächlich. Ja. Deine Gäste werden stilecht abgeholt.
Taxi meinst
und
du?
Fabio, nee, wirklich.
Was, richtig gebucht?
Ja, nein, also ein Partner von OMR.
Guck mal, jetzt weißt du auch, warum man angeblich auf St. Pauli sagt, der Gentleman von St. Pauli, wenn da eine schwarze Limousine vorfährt und ich mit Sonnenbrille auf der Rücksitzbank einsteige, um erstmal ein Bier.
Weil er sich einlädt, du musst es sich noch einlesen.
Ist so ein bisschen der kulinarische Gegenentwurf zum schönen Klaus von früher.
Oh ja.
Weißt du, so Fabio Hebel.
Von der Nutella-Bande.
Fabio Hebel ist das, was der schöne Klaus früher in der Prostitution war, ist er jetzt in der Kulinarik auf dem Kiez.
So sieht's aus. Gentleman.
Der Gentleman.
Der Gentleman-Koch.
Der feine, wo das herkommt. Der feine Herr. Also ein bisschen, oder Rolf Eden. Kennt ihr Rolf Eden noch?
Ja, natürlich. Lebt er noch? Der Playboy.
Lebt, das ist eine gute Frage.
Der macht bestimmt eine Orgie heute zum Weltfrauentag. Weiß. Die sponsert er.
Heute ist Weltfrauentag, ja. Stimmt. Aber es gibt so kleine Änderungen. Kennt ihr Knoppers? Ich mag keinen Knoppers. Aber der Knoppers-Riegel?
Riegel? Oh Gott. Hatte ich gestern das allererste Mal.
Das ist sensationell.
Ich hasse Knoppers.
Aber
was
der Riegel?
Was für ein dummer Snack.
Ja, aber der Riegel?
Aber der Riegel. Fuck. Diese Mischung aus Knoppers und jetzt pass auf, Laien.
Ja.
Laien kann man nicht essen, weil bei Laien verklebt dir das Maul. Das beißt du rein und dann kriegst du das nicht mehr auseinander. Das ist wirklich so.
Also ich möchte auch tatsächlich.
Und die Kombination, ganz geil. Da haben sie wirklich, das ist eine Weiterentwicklung, die richtig gut ist.
Also jeder, der jetzt zuhört, müsste eigentlich aufstehen und applaudieren für den Typen, der aus einem Knoppers einen Riegel gemacht hat.
Sehr gut. Sehr und gute Idee.
Gibt es da auch eine bestimmte Uhrzeit?
Muss man ja, bei mir war gestern Flughafen, halb 10 abends, Flug hatte Verspätung.
Die sagen ja nicht, doch, die sagen morgens. Ne?
Ja, morgens.
Die
sagen morgens halb 10 in Deutschland. Bei mir war es abends auf dem Flughafen, der Imbiss hatte schon zu, das heißt, oder gab es noch Zeitschriften zu kaufen, nichts mehr zum Snacken und dann war ich an so einer Verkaufsmaschine. Die, weißt du, wo
ein Automat, wir sagen Automat.
Ja, danke, an so einem Automaten haben wir das da rausgeholt. War gut, war sehr gut, war ich sehr überrascht.
Weißt du eigentlich, dass ich mich mal für dich ausgegeben habe? Kannst du ja gar nicht wissen.
Ich überlege gerade.
Das war am Telefon. Also wenn sich niemand beschwert hat im Nachhinein, dann ist ja alles gut gegangen.
Aber ich habe eine Geschichte ganz.
Aber es hat funktioniert.
Musst du gleich erzählen.
Ja.
Ich war mal im Club in Hamburg
und
dann kommt ein Mädchen auf mich zu und sagt, hey, hallo und so, toll, irgendwie, ich habe deinen Bruder neulich auch kennengelernt. Und ich so, ich habe gar keinen Bruder. Aber erzähl doch mal, du hast dich als mich ausgegeben.
In der Tat.
Oder muss man nicht mutig sein?
Eine Silvesternacht.
Ja.
Und wir haben kein Taxi bekommen. Und da habe ich angerufen und gesagt, mein Name ist Tim Melzer. Ich hätte gerne einen Wagen in die Paul-Rosen-Straße 31. Mhm. Kein Problem, Herr Melzer. Sind 5 Minuten da.
Ernsthaft?
Und er hat mich nach Hause gefahren. Er war etwas aber überrascht, dass es nicht du warst, aber er hat sich nicht anmerken.
Das ist sehr ungewöhnlich, weil ich hatte ja eine Sturm- und Drangzeit in Hamburg. Und da gibt es auch die eine oder andere Taxifahrt, ich sag mal so, wo der Taxifahrer, glaube ich, nicht ganz fröhlich war, mich eingeladen zu haben. Weil ich bin ja jemand, der sehr lange wach ist und auch sehr lange agil dabei ist. Aber wenn ich nicht mehr bespielt werde, sozusagen, wenn die Musik, die bunten Lichter und die Lautstärke aus, dann finde ich auch relativ schnell in den Schlaf. Und das hat eben auch häufig schon mal auf meinem Weg stattgefunden. Ja. Und wenn ich die erste halbe Stunde Schlaf habe, ja, da kriegst du mich nicht wach. Da, ab einer Stunde geht's wieder. Echt, ja? und dann habe ich einen sehr leichten Schlaf, aber die erste halbe Stunde ist wie komatös bei mir.
So, Freunde, Relevanz. Wir sind hier immer noch bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast, und da ist die ein oder andere Taxifahrt mit Sicherheit ganz schön, aber es geht vor allem um kulinarische Themen. Fabio, man hat in der letzten Zeit gelesen, dass du zu den Gastronomen gehörst, die sich tatsächlich darauf eingelassen haben zu sagen, wer bei uns reserviert und nicht rechtzeitig absagt, der muss eine Art, ja, wie nennt man es, Stornogebühr, Strafgebühr, whatever Gebühr zahlen. Du lässt dir die Kreditkartennummer, glaube ich, geben. Wird krass kontrovers diskutiert, aber auf Facebook zum Beispiel erntest du jede Menge Zuspruch. Sag doch mal was dazu.
Wir haben für alle Reservierungen Pflicht, seine Kreditkarte zu hinterlegen. Es wird nichts geblockt, es wird nichts abgebucht, nichts passiert. Wenn man uns anruft, was wir möglichst vermeiden wollen, weil dann muss man uns die Nummer, das Verfallsdatum und den CVC-Code per Telefon durchsagen, was uns quasi illegal legitimieren würde, einzukaufen. Deswegen empfehle ich einfach jedem, über unsere Website zu reservieren. Und wir sehen diese Zahlen nicht. Ich weiß nicht, welche Nummer irgendwie hinterlegt wird hinter einer Reservierung.
Also wie läuft das? Ich rufe jetzt bei dir an, weil ich bin ja eher der spontane Gast. Ich rufe bei dir direkt an. Von mir hast du noch keine Kreditkarte verlangt, da bin ich ganz froh drüber. Aber ich bin jetzt ein Gast, ich möchte bei dir essen gehen. Ich rufe jetzt an. Oder wo reserviere ich?
Du, im besten Fall, wie gesagt, online, über die Website, und dann wird dir sofort angezeigt, zu welcher Uhrzeit es freie Tische gibt. Oder du rufst uns halt an, dann musst du uns eben am Telefon deine Kreditkarte durchgeben. Ich probiere das allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen irgendwie zu vermeiden, aber manchmal geht es eben nicht anders. Die muss man angeben, die tragen wir ein. In der Sekunde, wo ich auf Senden klicke, also die Reservierung eintrage, ist die Nummer auch wieder verschwunden. Die ist nur im Backend gespeichert.
Mach erstmal den Inhalt, bevor du so den technischen Apparat angehst.
Und dann,
also bevor die technischen Zweifler kommen, weil da es gibt ja eine ganz große Historie, warum du dich genötigt gefühlt hast, überhaupt so einen Weg zu gehen. Genau. Früher sind wir ans Telefon gegangen, haben angesagt, ja geil, Frau Müller, 4 Personen, 19 Uhr, sehr gerne, wir freuen uns. Hast du keine Telefonnummer eingenommen,
gar nichts,
hast
du einen Namen,
4 Personen Uhrzeit
aufgelegt. Es gab eine unausgesprochene Verbindlichkeit früher. So, ich meine, ich bin zwar noch jung, aber ich mache auch seit 17 Jahren Gastronomie. Und da war das normal. Wenn man angerufen hat, dann ist man auch da hingegangen. Und heutzutage ist es eher so, man ruft in 5 Restaurants an oder die Chefin bittet den Assistenten, weil heute ist ja Weltfrauentag, also drehen wir das erstmal ein bisschen um. Die Chefin bittet den Assistenten, bitte 5 Restaurants zu reservieren, weil wir wissen ja nicht, ob unsere chinesischen Gäste, die am Flughafen ankommen, auf was sie Lust haben. Und um 20 Uhr fragt die Chefin, wo gehe ich denn heute Abend essen? Ja, sie können dorthin, ja, dorthin, dorthin und dorthin gehen. Ja, dann entscheide ich im Taxi.
So. Ist dann, das wirklich
das
so?
Das ist in der Tat so.
Also, dass Leute Mehrfachreservierungen haben?
Ja, also ich habe ein kleines, weil ich eine kleine Gruppe habe von kleinen Gastronomen, kleinen Restaurants und Bars. Und wir haben auch Blacklists von Sekretärinnen und Sekretären, die in mehreren Restaurants gleichzeitig reservieren. Wir gleichen uns am Wochenende meistens ab.
Quatsch.
Kein Scheiß. Wir gleichen uns ab. Ich rufe dann Björn an, vom Hakros zum Beispiel, ehemaliger Koch von mir. Und sage, pass mal auf, wollen wir kurz die Listen vergleichen. Wir haben beide ungefähr dieselbe Gästezahl am Abend, ungefähr 40. Und dann hast du da Doppelnamen.
Harko auch ein relativ frisches, junges Restaurant, was sich auch ein wenig der nordischen Küche verschrieben
extrem
hat.
Extrem sogar, also 100% nordisch.
Also ich sag mal, oberflächlich betrachtet ein ähnliches Stilistik, oberflächlich, ohne in die Tiefe zu gehen, so dass man sagen kann, selbe Zielgruppe.
Genau. Und dann wird, und vor allem 300 Meter auseinander.
Ja.
So, und dann wird mal kurz verglichen. Und dann tauchen regelmäßig identische Namen auf. Ja.
Wobei bei Open Table geht das zum Beispiel ja nicht, ne?
Da kannst du nur angeblich, für wer zum Teufel hat heutzutage noch nur eine E-Mail-Adresse?
Ich.
Ah, okay.
Ja, dann gibst du einfach eine andere E-Mail-Adresse an. Du musst sie ja nachher nicht mehr bestätigen.
So. Ich habe noch nie online irgendwas gemacht.
Genau. Also tatsächlich hat Open Table schon irgendwie eine ganz gute Funktion, dass du mit deinem Account, den du hast, wahlweise mit Facebook einloggen oder mit deiner E-Mail-Adresse nur einmal reservieren kannst, zur selben Zeit, am selben Tag.
So, jetzt habe ich bei dir reserviert mit Angabe meiner Kreditkarte. Mir ist es selber einmal passiert im Cuneo. Mhm. Da habe ich für 10 Leute reserviert und kriege irgendwann einen Anruf, wo wir denn bleiben. Und ich so, Alter, Scheiße, ich hab's wirklich vergessen.
Abzusagen.
Wirklich vergessen. Irgendwie, die hatten den Tisch 20 Minuten freigehalten, war auf dem Kiez ein bisschen später zu sein, kann passieren. Mhm. Und dann war es so eine ungünstige Zeit, irgendwie Cuneo ist jetzt kein Laden, der leer steht, da kommt auch viel auf. Und ich habe trotzdem dann gesagt, pass auf, macht einen Schnitt der Rechnung, das übernehme ich, das ist einfach, weil ich hab's wirklich vergessen. Und zwar in einer Größenordnung, wo ich wirklich wusste in dem Moment, das ist nicht korrekt. Mhm. 2 Personen, denke ich manchmal, aber bei 10 Leuten war das einfach
aber auch,
ein Ding der Unmöglichkeit.
Das kommt aufs Restaurant.
Wollte ich gerade sagen, nur in dem Moment ist es mir passiert. Ja. Ich habe es einfach vergessen. Ich war jetzt vorgestern, wäre ich eigentlich auf einer Veranstaltung gewesen, wo ich mir richtig Karten besorgt für habe. Das war das Jubiläum vom Hansa-Theater. Mhm. Ich habe es vergessen. Ich habe es mir nicht eingetragen. Ich habe es versemmelt. Und bin jetzt überlege ich die ganze Zeit, haben die diese 2 Plätze freigehalten auf der Jubiläumsshow zum Geburtstag des Hansa-Theaters? Haben vielleicht sogar, ich meinte, Melze, komm, so ein bisschen. Ich habe es einfach nur versemmelt. Ich hab's wirklich, wenn ich jetzt bestraft werden würde, dafür würde ich es akzeptieren. Aber es wäre auch unschön. So, aber jetzt habe ich bei dir reserviert.
Ja.
Jetzt sage ich 5 vor 8 ab.
Ja, und dann zahlst du 60 Euro pro reservierten Gast. Nur, wenn der Platz frei bleibt. Das heißt, wir haben immer eine Warteliste. Mhm. Die telefonieren wir dann ganz kurz ab. Seid ihr in der Nähe, habt ihr Lust zu kommen? Und wenn wir diese Plätze auffüllen können durch die Warteliste, die wir jedes Wochenende haben, die Chancen steigern, je früher du anrufst und absagst, dann berechne ich nichts. Aber
wenn das setzt ja eine Menge Vertrauen voraus, weil also ich schicke ja keinen vorbei und kontrolliere das dann.
Nein, aber ich hätte sogar das Recht, diese No-Show-Gebühr zu nehmen, selbst wenn ich die Plätze platziere. Das ist wie im Hotel.
Ja,
nee, man macht das aber einfach nicht. Ja, so, also meiner Meinung nach ist das einfach falsch.
Gibt es Ausnahmen? Also würdest du sagen, das sollte jede Form der Gastronomie machen oder sollte es nur eine bestimmte Form der Gastronomie machen?
Eine bestimmte Form der Gastronomie.
Welche?
Dining, also Dinner-Gastronomie, wo es wirklich...
Mach ich Dinner-Gastronomie?
Machst du?
Mach ich.
Ich glaube aber, dass dein Restaurant eine gewisse Qualität-Größe hat, dass da Leute vor der Tür stehen und sich wahnsinnig freuen, wenn sie spontan Platz kriegen. Ich glaube, dass ihr das handeln könnt. Ich bin aber nicht in deinem Laden drin. Also vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht habt ihr auch genauso große Probleme mit No-Show. Ich glaube... Es ist wirklich abhängig der Gastronomie. Bei euch würde ich jetzt zum Beispiel, wenn das mein Laden wäre, würde ich sagen, ab 6 Personen muss die Kreditkarte hinterlegt werden. 2 und 4 kriegen wir irgendwie durchgeschoben. Bei uns sind sogar 2 Gäste eine große Problematik. Wir hatten 2018 einen Umsatzausfall von 25.000 Euro durch Gäste, die unter drei Stunden storniert haben oder nicht gekommen sind. Nicht gekommen gibt es seit dem 1. Februar gar nicht mehr. Also entweder sie sagen rechtzeitig ab oder sie sagen zu spät ab und wir füllen auf. Wir hatten seit dem 1. Februar nur noch 10% von den Stornos.
Wie viel Stornogebühren hast du eingenommen?
60, also seit Februar
ja.
800 irgendwas.
Ist das jetzt viel oder wenig?
Es kommt drauf an, wenn man jetzt sagt, 800, also ich nehme jetzt mal die böse Gastseite ein und dann sage ich, naja, du hast 800 Euro verdient durchs Nichtstun. Was natürlich, und jetzt reiche ich sofort wieder den Ball weiter, ein kompletter Schwachsinn ist, weil du hast trotzdem die Grundkosten, du hast trotzdem die Miete, Personalkosten, dass du bezahlst ja deine Mitarbeiter nur, also auf einmal nicht mehr, weil der Gast nicht gekommen ist. Das Einzige, was du einsparst, sind Materialkosten, die du aber auch nicht unbedingt einsparst in bestimmten Gastronomien, weil du von der absoluten Frische abhängig bist und eben sehr zielorientiert einkaufst.
Und vielleicht schon das Mise en Place durch ist, wenn storniert wurde.
Auch das.
So, auch das. Ich kann nun mal irgendwie die Crepinette vom Perlhuhn nicht am nächsten Tag verwenden.
Und die Crepinette vom Perlhuhn.
Ja, ihr macht hier ganz schön das Fremdwort-Dropping. Ne?
Ja, also ist halt, wir sind, das
Mise en Place. Aber es gibt kein deutsches Wort halt, für Crepinette.
Pfannkuchen?
Komm, sag doch meine.
Was anderes.
Pfannkuchenroulade? Komm, Tim, hau die Gemeinheit kurz raus. Das ist was? Nicht was? Ich dachte, du wolltest mir jetzt sagen, das ist nichts für Cratins wie mich.
Nein.
Ich verstehe
nicht. Gar nicht.
Was war denn dieses zweite Wort? War toll.
Perlhuhn?
Ja. Nee, das Fremdwort da vorne.
Krabinett.
So, was ist das?
Eingerollt.
Ja, das muss ich mir aufschreiben.
Das ist daher so oft, also Krabinett. Es gibt natürlich eine Umschreibung für bestimmte Gerichte und wenn sie wirklich einer Fachlichkeit unterliegen, dann finde ich das sehr schön. Unsere Küche ist sehr französisch orientiert, also aufbauend, ich glaube, alle Gerichte, die wir in Deutschland in einem Restaurant servieren, kommt aus der französischen Restaurationsszene, absolut, die sich dann auf dem Teller zusammengeführt hat. Deshalb darf man da auch gerne mal so einen Begriff wählen, gerade wenn man ein nordisch-französisches Konzept hat. Wir versuchen sehr deutsch zu bleiben in der Umschreibung, nichts mehr auf die Karte hinzuzufügen, damit es irgendwie wertiger klingt, sondern eher erklärender, eher Hemmschwellen abbauender, eher den Leuten das deutlich klar zu machen, was es eigentlich auch ist.
Wir haben im Restaurant gar keine Karte. Wir haben ja nur eine Liste der Zutaten, die wir servieren. Deswegen sowas wie Crepinette steht auch gar nicht drauf.
Findest du das gut?
Das ist das Beste.
Warum?
Weil es uns eine gewisse Form der kreativen Freiheit lässt, mhm, und dem Gast nicht zu viel im Vorfeld sagt, weil er soll ja, wir sind ein Carte Blanche Restaurant, wir sind ein Überraschungsmenü letzten Endes, weil wir aber eben nicht wollen, dass man ganz im Dunkeln tappt, gibt es eben eine Liste von 12 Zutaten, die in dem Menü verarbeitet werden.
Aber ist es nicht auch so ein, ist es nicht ein bisschen feige?
Überhaupt
bisschen,
nicht.
Ein bisschen ängstlich?
Im Gegenteil.
Findest du im Gegenteil?
Wieso ängstlich?
Ja, ich hadere immer. Ne? Ich mache ja sehr, also alles, worüber wir hier diskutieren, ich mache genau das Gleiche in Grün. Aber ich bin immer in einem Gedankenprozess darüber, ob ich dabei bleibe, ob ich es verändere. Wenn ich nur Produkte aufschreibe, habe ich keine Erwartungshaltung im Kopf des Gastes. Muss also auch gar nichts treffen. Macht mir also meine eigene Messlatte sehr niedrig. Nee, wenn ich jetzt zum Beispiel draufschreibe, Frikadelle mit Kartoffelsalat und Feldsalat, also mit Kartoffelfeldsalat. Da hat 80% der Deutschen haben in dem Moment eine ganz klare Assoziation im Kopf und auf der Zunge. Und jetzt muss ich liefern, jetzt muss ich dem gerecht werden. Jetzt muss ich das Produkt so geil kochen, dass 80%, die eine Vorstellung haben, muss ich befriedigen.
Aber
wenn ich jetzt aber schreibe, wenn ich jetzt schreibe,
das finde ich nämlich im Gegenteil. Nee,
ich muss ja Maßstab halten.
Nee, pass auf. Du machst nur das, in Anführungszeichen, was die Leute erwarten. Wir haben die 20%, die anfangen, ist das jetzt ein Tartar, ist das eine Frikadelle oder ist das ein Rollbraten? Ich weiß es nicht. Und dann musst du sie so abholen mit diesem Gang, dass alle Eventualitäten, die sie sich vorstellen könnten, egalisiert werden. Und das finde ich deutlich schwieriger, als eine Erwartungshaltung zu erreichen. Ich finde beides schwer, in Gänze.
Ich sage mal so, es ist schwierig. Also ich sehe beides. Wir haben ja auch Überraschungsmenü bei uns im Laden, ja, und wir haben das à la carte und wir haben dieses, ich sag mal, empathisch-emotionale Essen, wo jeder was sich vorstellen kann. Nee, ich finde es bedingt schwieriger im Rahmen des Wettbewerbes, nicht des heimischen Kochens, sondern des Wettbewerbes innerhalb der Gastronomie, finde ich es unfassbar schwer, bekannte Dinge auf die Karte zu schreiben und die Bedürfnisse, die Erwartungshaltung des Gastes zu befriedigen, ohne dass ich Storytelling drumherum mache. Das ist für mich auch einer der Gründe, warum momentan was als New Nordic oder wie auch immer Nova Regio durchs Dorf getrieben wird, irgendwie ist für mich eigentlich eine Wirtshausküche auf schick. Die Wirtshäuser haben ihre Bedeutung verloren, weil der Beurteilungsmaßstab so ein hoher ist. Ich kann einfacher beurteilen Dinge, von denen ich auch Ahnung habe. Mhm. Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Leg mir ein Hamachi hin mit irgendeinem Ponzo-Sud und einem irgendwelchen Gedöns. Da kann ich auch gar nicht beurteilen, ob das gut ist. Eine Tom Kagai. Wer von uns kann wirklich eine Tom Kagai beurteilen? Wollte ich gerade sagen. Ich suche immer den guten Italiener. Mhm. Aber den guten Italiener, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich suche den Italiener, der meine Vorstellung eines guten Italieners befriedigt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Das ist halt ein ganz schwieriger Grad. Deshalb glaube ich auch manchmal, dass bestimmte Formen der Gastronomien eine höhere Wahrnehmung innerhalb einer Wertung haben, die es aber inhaltlich teilweise gar nicht verdient haben, in meinen Augen.
Ich glaube, das ist nochmal gastronomisch unterschiedlich. Also je nach Gastronomie absolut unterschiedlich. Bei euch würde es wahrscheinlich auch funktionieren, vielleicht würde es aber auch keinen Sinn ergeben. Und das Feedback, das wir haben, auf unsere Zutatenliste so einzugehen,
ist super. Ich war ja bei euch essen, genau. Es endete so, und deshalb muss man immer diese kontroverse Diskussion auf ein normales Level runterbrechen, dass ich gar nicht anti bin. Ich versuche nur gerade mit jemandem Kompetenten auch mal die andere Seite zu durchleuchten. Ich war bei Fabio Hebel kurz vor Weihnachten essen und Weihnachten ist einer der wenigen Momente, wo ich wirklich selber zu Hause koche. Also richtig exzessiv und perfektionistisch koche, mit Braten, mit Pute, mit Beilagen, und in einem Gang des Gerichtes von Fabi Hebel war Rotkraut. Und Rotkraut ist so schon ist ein Heiligtum, finde ich, in der Küche. Gerade in der deutschsprachigen Küche. Und ich bin Tim Melzer und ich bin auch neben der italienischen Küche auch noch Meister der deutschen Küche. Und ich stehe für eine Hausfrauenküche. Und ich koche gerne Dinge wie Schmorbraten, Rouladen, Rotkraut und solche Dinge halt und Klößchen. Und ich habe im Anschluss an das Essen mir für mein persönliches Weihnachtsessen 5 Kilo Rotkraut gewünscht, von gekocht vom Team von Fabio Hebel.
Oh.
Und habe dann das, ich glaube, einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, habe ich mir das in einer professionellen Tupperwarendose sozusagen abgeholt, habe das Hebel-Logo abgekratzt, habe die Bullerei draufgeklebt und habe das bei mir in den Kühlschrank reingestellt. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Ich habe es niemandem verraten.
Das wäre meine Frage gewesen.
Ich habe es niemandem verraten. Ich habe einfach geguckt, ob. Ja. Aber das habe ich mit Absicht gemacht, weil ich gucken wollte, wie reagieren die Leute. Vielleicht finden sie es richtig kacke.
Bist du nicht du, Tim.
Du bist doch nicht du. Aber kam gut an. Kam sogar sehr gut an. Also die Lorbeeren. Aber das bleibt unter uns.
Hast du auch ein paar Naturweine mitgenommen? Das ist ja irgendwie das zweite Ding. Und ich weiß aus sicherer Quelle, Fabio, Tim ist ein riesengroßer Naturwein-Fan.
Also ich saufe ja wirklich, ich habe früher sehr viel getrunken, inzwischen ein bisschen gemäßigt, aber ich bin ein Trinker, ich trinke gerne. Aber das zeigt ganz deutlich, dass ich kein Alkoholiker bin, weil selbst wenn nichts mehr im Haus ist, diese Naturweine, damit kannst du mich jagen. Finde ich ganz grauenhaft. Damit würde ich Gurkensalat machen, aber nicht saufen. Schöne Diskussion, die wir neulich geführt haben.
Habt ihr schon?
Ja. Wunderbar. Wir waren in seiner Weinbar und das ist so, wo ihr auch, bitte nervt mich nicht. Das ist so, wenn irgendwas dogmatisch und zu stark und mit Titel und Leute rennen dahin und dann war das auch wirklich ein Kackpublikum bei dir, muss man aber sagen, in der Naturweinbar.
Restaurant,
sehr geile Leute.
Aber
es war genau dieses, ich sag mal, Berlinereske, Pseudo-Hipster-Tum mit komischen Klamotten, die normalerweise in einer Sammelkiste rausgesucht werden, aber teuer designt bezahlt sind.
An dem Abend war es tatsächlich ein bisschen
wild. Mundwinkel nach unten haben und dabei aber irgendeine Katzenpisse gotieren, entschuldige meine Formulierung, aber, also nur weil Organic oder nur weil Naturwein und diese ungefilterte Gelabere bei Wein, Wein muss schmecken und muss breit machen, nicht mehr und nicht weniger.
Und wenn nebenbei
da auch noch eine nachhaltige Produktionsweise drin ist und eine Idee, bin ich dabei. Aber in den meisten Fällen reicht es aus, ist Naturwein, saufig, ist geil. Und dann gibt es so billige Klaköre, die sagen, ja, genau, super Tropfen, der ist anders als andere. Aber vielleicht ist er nur anders. Scheiße. Vielleicht ist dieser Wein einfach nur scheiße und vielleicht schmeckt er einfach nur nicht und vielleicht braucht man nur einfach einen anderen Aufkleber, um mal wieder irgendeine Story. Warum müssen wir Dinge neu erfinden? Ratatouille wird immer Ratatouille bleiben. Pfannkuchen bleibt immer Pfannkuchen. Der wird bei mir keine andere Formulierung bekommen. So ist es bei mir mit Organic Wein. So, jetzt bin ich entspannt.
Vielen Dank. Ich glaube, das Erste, was...
Melzers Senf. Der mit dem bitteren Beigeschmack. Tims Meinung zu Themen.
Oh. Sehr gut. Das war das Bo.
In der Tat, gut.
Man könnte auch noch hinzufügen, Tims unqualifizierte Meinung, weil ich einfach nur, ich trinke, aber da bin ich wirklich nur Gastseite. Und das ist immer so blöde, weil ich bin so froh, dass es euch gibt, dass es Dinge sich überhaupt bewegen. Aber ich bin nur jemand, ich bin sehr, sehr statisch in meinem eigentlichen Konsumverhalten.
Das ist kein Problem. Ich werde dich da noch zu abholen. Ich verspreche es dir. Und ich habe sie alle schon gekriegt, die glauben zu wissen, was Naturwein ist. Naturwein ist erstmal ein Wort, das ist verboten in Deutschland. Der Verbraucherschutz sagt, das ist nicht korrekt. Wein ist immer natürlich.
Ein Hoch auf den Verbraucherschutz.
Wie naturell und natural wine hingegen ist in Ordnung. Was bedeutet das eigentlich? Das hat nichts mit Bio oder Demeter oder Organic zu tun.
Was sind nicht schlecht
ist. Pass auf, das sind naturbelassene Weine, die keinerlei Zusätze bekommen. Der Wein in Europa darf 182 Zusätze erhalten, ohne sie zu deklarieren. Fischeiweiß, Kupfer, Zucker, Hefen. Jetzt pass auf, beim Fleisch, Tim, beim Fleisch siehst du doch das genauso, oder nicht? Oder nicht? Hast du Bock auf ein Antibiotika-Hühnchen? Nein, hast du keinen Bock drauf. Aus Massentierhaltung. Da hast du keinen Bock drauf.
Nee, ich hab keinen Bock auf Hühnchen.
Aus Massentierhaltung.
Aber ob ich was gegen Antibiotika habe, das kann ich nicht sagen. Ich schmeck's ja nicht. Es ist ein zweischneidiges Gleis. Also am Ende des Tages.
Oder wie meine gute Freundin Nicole sagen würde, ein zweischneidiges Pferd.
Und das hat sie gesagt. Nee, also nochmal, es geht nicht um Recht oder Unrecht. Es geht vielleicht bei mir da nur, erzähl mal, mach mal Lust auf Wein, aber erzähl mir doch bitte nicht auf Inhaltsstoffe und was. Weil dann bin ich so, das ist mein Problem. Ja, aber dass ich auf einmal denke, Jungs, ich gehe doch zum Fressen und zum Saufen und
das Leben zu genießen. Du musst es den Leuten irgendwie erklären.
Wenn ich lerne, dann gehe ich in Universität.
Ja, aber es sind einfach Fake News. Naturwein ist nichts anderes als ein naturbelassener Wein, der keine Zusätze erhält.
Gut,
mach mal Lust. Du hast keinen Bock auf Orangewein, das kann ich verstehen. Das sind Maische vergorene Weine.
Kein Vergleich, mach mal Lust auf das, was du machst.
Ich kann dir sagen, von konventionellem Wein zu Naturwein zu gehen, ist relativ leicht. Du findest auf einmal Geschmäcker, die hast du vorher noch nie gehabt. Die Weine schmecken nicht mehr alle langsam und gleich und identisch, sondern da passiert auf einmal was im Glas. Das sind lebendige Weine. Zurück wirst du niemals können. Wenn du einmal dich dazu entschieden hast, Naturwein zu trinken und dann gemerkt hast, das ist doch echt ziemlich gut, dann kannst du nicht mehr zurück. Das ist das Beste, was man trinken kann. Ich verspreche es dir.
Das Beste, was man trinken kann, ist
im Weinbereich sind naturbelassene Weine. Ich kriege keinen konventionellen Wein mehr runter. Ich kann das nicht mehr trinken.
Versuch mir das Fenster aufzumachen. Weil das
schmeckt jetzt mir so nicht. Es schmeckt mir einfach nicht. Du kannst mir jeden konventionellen Wein stellen. Ich werde dir sagen, es ist nicht meins. Na,
aber du sagst gerade so, das ist langweilig. Versuch mir das ein bisschen, du bist jemand, der über Essen und Trinken reden kann.
Sie sind filtriert. Was machst du beim Filtern? Du ziehst das Beste raus, was drin ist.
Keine Ahnung.
Klar, ist so. Wenn du Weine filterst, Papier gefiltert, ziehst du das Beste raus. Wir reden über Pestizide, wir reden über Hartschwefel, wir reden über Kupfer, wir reden über fiese Zeug, was Monsanto vertreibt, Glyphosat. Das sind geschönte und gemachte Weine, die nur dafür da sind, dass sie jedes Jahr einfach gleich schmecken.
Ja, aber du bist gerade aus so einem Verschwörungstheoretiker-Kulinarik-Trip unterwegs. Du hast es noch nicht geschafft bei mir. Nein, ich frage ja, mach ihn doch mal schön. Du machst das andere schlecht oder du arbeitest die negativen Aspekte raus. Weil das fehlt mir in dieser Diskussion.
Jemand, der schon so negativ gegen Naturwein ist. Wir müssten trinken. Also wir müssten jetzt irgendwie eine Flasche haben. So. Und dann müssten wir das trinken. Und ich ärgere mich gerade, dass ich vielleicht
auch zu Recht
ein Restaurant anrufen und die sollen was herstellen.
Ja, auch zu Recht, dass du dich ärgerst. Ja. Weil das ist so, ich versuche ja wirklich, nochmal, ich provoziere gerne. Weil ich denke, es reicht nicht aus. Wenn du einen Zweifler hast, überzeug den Zweifler, überzeug nicht den schon bereits Interessierten. Und das war der Moment, den ich bei dir in der Weinbar hatte.
Absolut.
Die ganze Atmosphäre innerhalb der Laden ist sehr, sehr schön. Und auch der Wein, ich habe mir allerdings einen aus dem Restaurant rüberschicken lassen, weil ich die Naturweine nicht mag.
Und pass auf, im Restaurant sind auch nur Naturweine.
Das war keiner, den ich
hatte. Selbstverständlich. Oh. Das ist ein naturbelassener Wein.
Der war naturbelassen?
Da
muss ich jetzt ein bisschen zurückrudern.
Schade, dass wir jetzt hier nur gehört werden. Das ist sehr interessant.
Hast du schon mal Opus One getrunken?
Nee.
Aber du kennst den Wein.
Ich habe schon mal
davon gehört.
Ich kenne den, der ist teuer und den lieben die Leute.
Absolut. Cheval Blanc?
Habe ich mal getrunken.
Ich weiß.
Hat meine Buchhaltung danach gedacht, als da auf der Rechnung auftauchte, dass ich eine Prostituierte gebucht hätte, die Cheval Blanc hieß. Kein Scheißsetzer.
Digga,
meine Buchhaltung ist so sehr trocken.
Sind beides naturbelassene Weine. Weingüter, die
also Cheval Blanc mochte ich nicht. Der hat mir nicht gefallen. Das habe ich nicht verstanden. Mhm. Aber dann definieren nochmal naturbelassen, um vielleicht die Differenzierung zu diesem Orange-Wein-Trend.
Mhm. Orange-Wein ist auch ein naturbelassener Wein, aber der auf die Spitze getrieben wird. Das heißt, das ist eine Maischegärung. Mhm. Die Trauben werden angedrückt, sind in einem großen Bottich und fermentieren das erste Mal. Mhm. Und dadurch entsteht diese intensive orangene Farbe. Mhm. Dann werden die auch noch unfiltriert und die sind eben nicht geschönt. Das heißt, die haben auch so einen Stinker, sagen wir, die müffeln so ein bisschen. Mhm. Ich persönlich mag das ganz gern. Ich kann aber total verstehen, wenn man das nicht mag. Ich kann aber auch verstehen, ich bin zum Beispiel ein totaler Pilztrinker und mir schmeckt ein Double IPA, Double Stout, Stock, Dingsbums überhaupt nicht. Ich kann das nicht trinken. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, das ist das einzig wahre Bier, das du trinken kannst. Und
das einzig wahre Bier, das ich trinke, ist Malzbier.
Das ist ganz lecker. Ich liebe Malzbier.
Weil ich habe so Biernarkolepsie. Wenn ich so ein Bier trinke, da ist nicht mehr viel mit mir anzufangen.
Also Naturwein sind naturbelassene Weine. Da ist einfach nichts drin. Da sind keine Reinzuchthäfen reingeworfen worden. Da ist ein bisschen Schwefel. Das ist pure Jus. Das ist fermentierter Traubensaft. Das, was es sein soll. Und das ist, wenn man sich da ein bisschen eintrinkt, und das kannst du definitiv nicht, indem du bei mir in die Bar kommst und sagst, ich nehme mal den da hinten. Klar, es ist
ein bisschen... Nenn mir einen guten Wein, mit dem ich anfangen kann.
Bei uns im Laden könntest du sehr gut
anfangen. Nee, so ein Wein, okay. Ein Wein, wo du sagst, pass auf, es ist Naturwein, aber ich brauche keine Bildung, um das zu saufen. Cool. Ich brauche keine Vorbildung, sondern das ist ein Wein, der mir einfach nur Genuss verspricht. Mhm.
Dann würde ich dir empfehlen von Peter Jakob Kühn, Quarzit Riesling 2017.
Dann wünsche ich mir das nachher.
Sehr gut.
Hast du den bei dir im Laden?
Ja.
Guck mal, dann kann man das mal probieren. Weil generell mein Empfinden ist bei diesem Gerede über Wein. Wir hatten mal eine Phase in der Kulinarik, eigentlich als ich angefangen habe, da ging es um gehobene Gastronomie und da hat sich der Großteil der Menschen dagegen gestellt, weil aber da wird so über Wein gesprochen und wir haben so keine Ahnung und Müller-Thurgau war ein Dreckswein und das war und deutsche Weine
waren Hammerwein,
Müller-Thurgau. Ist super, tolle Rebsorte. Aber es gab ja eine Phase, wo es einfach nicht ging.
Es geht auch bis heute nicht, konventionell. Und ich will wirklich keine Werbung für Natur machen, soll jeder für sich entscheiden. Aber Müller-Thurgau auf konventionellem Weg ausgebaut ist eine Katastrophe. Das ist einer der langweiligsten Weine, die es gibt. Im Naturweinbereich fängt es auf einmal an, völlig zu explodieren. Da kommen Aromen raus, die hast du in deinem Leben noch nicht geschmeckt.
Also ich habe über Müller-Thurgau das Trinken angefangen. Ich habe heimlich mal an der Flasche meiner Mutter getrunken. Und das, da war ich 16, 17. Ich habe relativ spät angefangen. Ich habe relativ spät angefangen. Mein Freundeskreis war verdorben da. Die haben sehr viel früher angefangen. Ich habe kein Bier getrunken. Und weil die Plörre so sauer war, habe ich mir händisch Öxle reingemacht, habe Zuckerwürfel eingerührt. Und dann bin ich rüber und habe ich meine erste Weinentdeckung gehabt. Der gute alte Weißherbst von Aldi.
Boah, fies.
Sensationelles Zeug. Nee. Hier, Boxbeutelflasche. War halb rund um mich. War sensationell. Schön, so halb trocken ausgebaut.
Haben Sie auch sowas Liebliches? Von Rotkäppchen.
Also. Das ist zum Beispiel eine Frage. Ich trinke gerne süßliche Weine. Mhm. So, weil ich immer.
Ich auch.
So Säure, ja, da, aber das ist auch so ein gängiges Ding. Und ich habe in Spanien zum Beispiel kalten, süßlichen Rotwein, und damit meine ich nicht Sangria, gerne als Aperitif getrunken. Ich trinke auch gerne mal sowas wie einen leichteren, wie einen gut gereiften Portwein, der nicht so eine ballerige Süße hat. Eher als Aperitif, als Digestif.
Haben wir zum Beispiel auch im Restaurant gekühlten Rotwein als Apero? Von Brandt, Jonas Brandt, einer der Shootingstars international der deutschen Weinszene.
Aber, Naturwein. Aber es ist ja auch so, jetzt habe ich ja noch einen, den muss ich einmal raushören. Smells Like Teen Spirit von Nevermind.
Gefährliches Halbbissen von und mit Tom Melzer.
Jim Melzer.
Von und mit John Melzer.
Süße Weine zum Essen, ja oder nein?
Ja.
Warum wird das nicht so, also so viele Dummdödels. Mhm. So, wenn ich werde belächelt, wenn ich in den Restaurants, und ich gehe schon teilweise über dazu, Dessertweine zum Essen zu trinken, wo ich sage, aber nicht ganz so süß, nicht ganz so eine
Kabinett, hohe Süße. Zum Beispiel.
Kabinett, Spätlesen, genau in diesem Bereich bewege ich mich ganz gerne, werde aber immer so ein bisschen belächelt, als ob ich dumm bin.
Völliger Quatsch. Das sind großartige Weine, handwerklich auf allerhöchstem Niveau. Und es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Essen drauf an. Ich würde nicht zu jedem Gang einfach pauschal einen süßen Wein servieren, aber für mich gibt es nichts Besseres als scharfes asiatisches Essen mit einem süßen Wein. Das ist
perfekt. Ist gut.
Hammer.
Oder Cola.
In der Tat.
Das mit meinem Geschenk. Es gibt ja eine eiserne Regel hier bei Fide Gastro. Es gibt immer ein, das ist auch so geil, normalerweise. Obwohl, nee.
Das ging schnell. Ich wollte noch festhalten in dieser Naturweindiskussion. Ich finde, der eigentliche Verlierer ist der Sekt.
Ich mache jetzt seit 20 Jahren Gastro und jedes Jahr brauchst du einen neuen Trend, den du wirklich irgendwie
kannst. Ich glaube, du hast es nicht verstanden,
so meinte ich das nicht.
Sebastian sagte. Aber können wir das nicht vertiefen?
Wie,
das
Sekt kommt?
Eine super er könnte niemals einen Natursekt verkaufen.
Ich habe ja eine gewisse Level an Fremdscham.
Ja.
Und ich saß letztens mit meiner Frau und meinem kleinen Bruder, der jetzt auch in Hamburg lebt, im Taxi. Mhm. Und da hat irgendjemand natürlich wieder mal, den habe ich auch noch nie gehört, den Witz mit dem Natursekt gemacht. Und mein kleiner Bruder so, hä, wieso, was ist das? Und dann wollte meine Frau ihm das erklären. Ich sage, können wir das einfach sein lassen, weil ich das ganz gruselig finde, darüber zu reden. Ich finde das...
Ich verstehe den jetzt erst richtig.
Ja, ne? Habe ich befürchtet. Okay, können wir das überspringen einfach und weitermachen?
Wirklich. Sebastian, ist das dein Level von Humor?
Ja,
definitiv, da, ja.
Das ist schon.
Es wird aufgefahren, der Fabio Hebel, ein toller Kollege, ein Gastro-Kollege aus Hamburg. Du hast nur das Hebel oder noch was?
Ich habe das Hebel und das Hebel La Cave, die Weinbar, direkt nebendran. Aber das sind die einzigen Sachen.
Gut, also kurze Wege. Das Gute ist, du kannst erst fressen, dann saufen oder erst saufen und dann fressen. Exakt. Und brauchst noch nicht mal Taxi zu bezahlen zwischendurch.
Kann man reservieren und einhalten.
Kann man eigentlich spontan bei dir vorbeikommen?
Im Restaurant
Ja.
Ja, weil wir haben tatsächlich einen Tisch, Tisch 11, den wir nie reservieren. Hm? Der bleibt übrig für Freunde des Hauses, ja, für Concierge oder für
Walker. Dazu muss ich erzählen, das ist der Tisch, wo ich das erste Mal saß und seitdem wird immer freigehalten in der Hoffnung, dass ich wieder vorbeikomme.
Das stimmt, ja.
Ein weiterer, ein weiterer Tisch im Imperium.
Und jeden Tag bricht ein weiterer Brocken meines Herzens ab, wenn du nicht auftauchst.
Es gibt auf Mallorca ein Restaurant, wo es so ist, da wird ein Tisch immer wieder freigehalten, oder der wird immer freigehalten, weil der König von Spanien dort mal gegessen hat.
Sensationell.
Und jetzt glauben, die sind ja, machen oft Urlaub auf Mallorca und ganz inkognito, also ganz leise. Und das ist so lustig, dass man sie da dann wirklich nicht kennt. Und dieser Gastronom hält eben diesen Tisch immer frei. Und ich habe gedacht, das wäre ganz geil, wenn bei mir das ist auch mal. Also stimmt natürlich nicht. Tisch 11 ist Tisch 11, weil es Tisch 11 ist und nicht, weil irgendjemand dran gesessen hat oder irgendwas ist. Sehr schön. Also Fabio Hebel, der bodenständige, nette, feine Gentleman von St. Pauli, dem Nachhaltigkeit und ähnlich sehr wichtig ist, fährt gerade hier sehr gut auf. Mhm. Es gibt Korn. Soweit schon mal sehr gut. Und es gibt Kaviar, Korn und Kaviar.
Und Perlmuttlöffel.
Ja, und Perlmuttlöffel, ja. Natürlich. Darf ich dich vorher fragen, bevor wir sind, warum hast du keinen Stern?
Puh, das musst du die anderen fragen, das weiß ich nicht. Aber vielleicht werde ich es erfahren, wenn ich nach Karlsruhe fahre und nachfrage.
Fährst du?
Ja.
Weil du bist schon engagiert, du bist motiviert, du willst schon in die Welt rein.
Klar.
Erklär mir einmal bitte, warum. Ich verstehe diese Welt nicht. Also ich verstehe sie und ich gutiere sie. Und ich finde jeden Kollegen, der einen Stern hat, herausragend. Ich verstehe nur nicht dieses Bedürfnis, den zu haben.
Soll ich dir was sagen? Ja. Ich verstehe es wirklich auch nicht.
Aber du willst ihn.
Ja, ich weiß nicht, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Also ist es mein Umfeld, das mich dazu bringt, das zu wollen?
Oder also dein Team?
Nicht mal zwingend.
Meine Frau.
Gäste. Gäste, die gesamte Medienlandschaft. Es gibt einen großen Blog in Deutschland, die Sternefresser.
Vollpfosten.
Da gab es gerade eine Abstimmung.
Vollpfosten.
Keine Ahnung, es sind ja 11 oder so. Also deswegen kann ich nicht pauschalisieren. Die bei mir waren, waren in der Tat großartig nett und wir hatten einen tollen Abend.
Musst du ja sagen, weil die schreiben über dich und es bedeutet dir was.
Sie haben bisher noch nicht geschrieben, ich glaube, sie haben nur ein Foto gepostet. Okay. Und von, ob sie schreiben oder nicht, ist mir tatsächlich nicht... Ist mir nicht egal, ich würde mich freuen. Aber weil das gut ist, dass es eine tolle Reichweite hat.
Also weil kommerziell marketingtechnisch.
Es ist ein Teil des Marketings.
Ist ein Marketingkonzept. Ist der Michelin-Stern ein Marketingkonzept?
Definitiv. Und die sind verdammt gut in ihrem Marketing. Weil das ist nämlich das, was mich an mir selbst ein bisschen geärgert hat, dass ich das so habe an mich rankommen lassen. Weil wir haben gesagt, wir haben den nicht erwartet.
Also ich habe hinter den Kulissen gehört, dass du, Hamburg ist eine Gossip-Stadt, eine sehr kleine Stadt und der Michelin ist kürzlich verliehen worden. Es gab 3 Neuerungen hier. Und ich bin ja gar kein Gegner. Hamburg, ich kriege einen Zettel hingehalten, kurz mal ins Internet gegangen. Hamburg hat jetzt 13 ausgezeichnete Restaurants mit insgesamt 18 Sternen und Kevin Fehling bleibt der beste Koch der Stadt. Das darf man so nicht sagen, wollte ich gerade sagen. Also er ist der höchst bewerteste Koch, ob er der Beste ist, das und bleibt zwar, einem doch bitte immer subjektiv. Und er ist
auch nur höchst bewertet vom Guide Michelin. Zum Beispiel ist Christoph Rüffer deutlich höher im Gourmillot bewertet.
Und das sind auch so Flachpfeifen.
Christoph Rüffer oder der
Gourmillot? Rüffer
ist großartig. Für mich, also, ernsthaft, also wenn wir, für den, mich die wenn wir diese Aussage... Wenn wir diese Aussage halten müssen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist für mich der beste Koch der Stadt Christoph Rüffer.
Ich habe 2 gerade.
Wenn wir das werten, was auf dem Teller ist, ich kenne noch einen anderen, der wahnsinnig gut ist, aber
Christoph, ich finde gerade, also gut. Hamburg, und das soll ja kein Hamburg-Podcast werden, ne? Mhm. Aber das sind natürlich so Thematiken, die wir sehr gut beurteilen. Schenk doch mal einen den Korn.
Ja, geil, ich schenk einen.
Schenk doch mal einen den Korn. Mhm. Hamburg hat für mich gerade zwei Lichtgestalten was in der Spitzengastronomie, das ist Rüffer und das ist Thomas Martin. Mhm. Beide haben sehr stark ihre Handschrift in den letzten Jahren perfektioniert und verändert. Martin sehr reduziert, Rüffer immer noch ein bisschen verspielt, aber sehr klar in der Aromatik, technisch auf einem Top-Niveau.
Absolut.
Von Kevin reden wir natürlich nicht, also der ist auch immer noch da, wir reden jetzt hier von persönlichen Vorlieben. Und ich habe noch ein Lieblingsrestaurant, auch gerade mit dem Stern bewertet, das Bianca. weil der eine sehr schräge Mischung macht, Matteo, weil der einfach spielerisch, konzeptionell vorweg zeigt er einmal, was er kann, da zeigt er diese ganz Modernist, Molekular oder was auch immer, Techniken, Spherifikation in einer schönen Inszenierung und dann fängt er an zu kochen. Also er zeigt einmal, was er kann, dann entspannt er sich und dann fängt er an zu kochen. Da gibt es so zauberhafte, geile Gerichte und das sind so für mich, was den Maßstab in Hamburg angeht, die Top 3. Würde ich so, jeder, der über Spitzengastronomie mitreden möchte in Hamburg, sollte sich das angucken. Kevin Fehling natürlich auch, aber das ist natürlich sehr viel inszenierter und bei Kevin brauchst du Vorbildung, um das gutieren zu können.
Definitiv.
Die anderen drei, die ich gerade gesagt habe, da kannst du dich bilden.
Was ich bei Kevin total beeindruckend finde, cheers.
Ich höre dir zu.
Was ich bei Kevin sehr beeindruckend finde, du kannst mir 100 Teller zeigen. Und ich erkenne seinen.
Das tust du? Mhm. Das habe ich zum Beispiel bei Kevin nicht.
Okay, interessant.
Ganz lustig. Das ist das Einzige, was ich mir manchmal vorgeworfen habe. Ich sage, die Handschrift fehlt mir. Dass ich klar
erkenne. Also ich esse übrigens ein bisschen Kaviar zwischendurch.
Wir haben hier eine Wasserflasche vor uns stehen. Halb Liter, glasklar. Sehr schönes Logo. Darunter steht, dann kriege ich Gänsehaut, Bio-Dinkelkorn. Ich habe das Glas gutiert. Ich habe gerade ein Korn getrunken. Schmeckt sensationell.
Danke.
Sehr geil. Sehr glasklarer, fast Wodka anmutender Korn.
Das ist ein
genau.
Das ist deiner.
Das ist der Hebelkorn. Das ist der Hebelkorn. Genau.
Erzähl. Was reitet dich, einen Korn zu machen? Wenn ich einen machen würde, würde ich es verstehen, weil ich bin Säufer. Aber du?
Ich mag Korn.
Gut. Sehr gut.
Ich mag echt gern Korn.
Ja.
Ich mag echt Bier mit Korn trinken, so ein Herrengedeck mäßig. Und ich finde es geil. Heute ist Damengedeck.
Ja. Korn mit Kaviar.
Genau, Korn mit Kaviar. Herrlich. Du hast übrigens Mandarin Imperial.
Ist wahrscheinlich auch sehr naturbelassen wieder.
Von Altona Kaviar Import.
Mhm.
Und das ist Kaviar aus Aquitaine aus Frankreich. Beides natürlich vom Stör.
Also wir essen hier gerade während des Podcasts, der sich über eine Volksnähe und Bodenständigkeit auszeichnet, gerade massiv Kaviar.
Das ist aber auch lecker.
Und zwar nicht so ein bisschen Edepetete, sondern
wir löffeln.
Wir löffeln einfach Kaviar. Erklär jemanden wie mir zum Beispiel, der viel auf sein Bauchgefühl achtet, was macht guten Kaviar und was macht Kaviar im Besonderen in der Unterschiedlichkeit aus. Wenn man Kaviar isst, worauf sollte man achten?
Also es gibt ja Kaviar ist erstmal ein Synonym für Fischeier. Das kann natürlich auch vom Hecht sein, von der Forelle, Heideforelle, weiß der Geier. In Anführungszeichen, das Original gibt es ja gar nicht, aber wenn, dann ist es natürlich Stör, ist so der edelste. Und davon gibt es 25 verschiedene Sorten Tier. Es gibt 25 verschiedene Sorten Stör. Und je nachdem, was das für ein Stör ist, sieht auch der Kaviar anders aus und er schmeckt anders. Und du kannst ihm nochmal eine Richtung geben, indem du ihn anders mit Salz mischt. So, Malus Sol ist, glaube ich, das bekannteste. Leicht gesalzen. Wir arbeiten mit Kaviar sehr viel. Und zwar nicht als plumpes Luxusprodukt einfach nur irgendwie obendrauf geworfen, sondern ich verarbeite Kaviar sehr gern. Sprich, ich mache eine Nage oder eine Beurre Blanc mit einem Kaviar. Wir haben irgendwann mal gesagt, lass das Salz weg, nimm Kaviar. Also wir nehmen das als Würzmittel.
Natürlich.
Und wir reden auch nicht mehr.
Nur Salz kostet ungefähr 100 Gramm 2 Euro, 100 Gramm Kaviar kostet ungefähr 40 Euro.
Vielleicht mehr.
Vielleicht ein bisschen mehr sogar noch.
Genau, du brauchst natürlich deutlich weniger. Also,
ja.
Genau, du brauchst ja nur ein paar Gramm, um mehrere Teller irgendwie abzuschmecken. Klar, Kaviar ist nicht günstig, aber wir reden nicht mehr über die alten russischen Zeiten. Aus Russland kommt gar kein Kaviar mehr, außer Lachs. Die haben gar keinen Stör mehr, weil die auch keine Aquakulturen haben. Es gibt keinen wilden Kaviar mehr. Es gibt nur noch Aquakultur-Kaviar. Und wir haben sehr viel in Deutschland, sehr viele deutsche Aquakulturen. Wir haben viel in Venedig gibt es. Es gibt Frankreich, klar. Und ich mag einfach damit zu arbeiten. Ich finde, das ist ein großartiges Produkt. Und es schmeckt auch noch echt verdammt lecker.
Wie weit kommst du damit? Also ich kann ihn nicht kalkulieren bei mir im Laden.
Wie meinst du, wie weit ich damit
komme? Bei Kaviar ist bei mir entweder oder, hopp oder top. Oder, Achtung.
Schwarz oder weiß, alles oder nichts, Sekt oder Selters, Arsch oder Titten, süß oder salzig. Brust oder Keule, Tims entweder oder.
Und das ist bei mir definitiv der Fall. Ich bin jemand nicht gerne, der ein Gläschen Wein trinkt, sondern ich trinke gerne eine Flasche. Ich sitze gerne so ganz selten mal, dass ich nur ein Schlückchen so entweder oder. Und bei Kaviar ist bei mir genau das Gleiche. Ich finde Kaviar, um die Schönheit von Kaviar und auch die Opulenz und auch die Dekadenz dahinter, da steckt Dekadenz dahinter, kannst du nur genießen, wenn du viel isst. Ich finde, eine der dümmsten Erfindungen sind 20 Gramm Dosen. Das macht keinen Sinn. Da bist du gerade angetriggert. Das ist wie ich sag mal, ich habe keine Ahnung, welchen Vergleich ich da gerade wählen soll. Aber das ist nur so.
Wobei 20 Gramm du musst ist schon. Es kommt darauf an, ob das dein einziges Essen ist an dem Abend. Das ist natürlich lächerlich.
Ja, das meine ich. Entweder oder. Genau. Also entweder esse ich Kaviar oder ich lasse es sein. Die so Pseudogarnitur auf irgendeinem Tellerchen, wo so drei Krümel drauf sind. Und dafür liebe ich wieder Kollegen wie Tim Raue, der eben genauso ist. Man kann von ihm halten, was man will. Ich liebe und schätze ihn. Wenn da bei dem Kaviar auf dem Teller ist, dann wird er nicht mehr kalkuliert. Dann wird er einfach auf den Teller gepackt, weil er das Produkt gutiert. Das ist ähnlich wie Trüffel. Genau. Also Trüffel ist ein wunderschönes Produkt. Absolut. Wenn jemand neben mir steht und Trüffel erstmal auf eine Waage raufpackt, mit weißen Handschuhen, um das runterzurümmeln und sagen, ein Gramm oder anderthalb Gramm oder zwei Gramm, nerv mich nicht.
Ab fünf
mach mir Trüffel drauf, dass ihr sagt, dass das Gericht geil ist. Ja, und das kann ich nicht beurteilen. Ich kann die dekadente Sau raushängen lassen, sagen, hier, gib mir den ganzen Trüffel und ich lutsch den so weg. Oder aber ich sag mir doch, wie viel Trüffel du für dieses Gericht sinnvoll achtest. Mhm. Und da muss ich sagen, erwische ich leider immer wieder Situationen, wo ich im Restaurant sitze und ich habe viele Vorteile durch meine Präsenz und durch mein Schaffen in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich werde erkannt. Mhm. Und wenn ich in einem Restaurant sitze und es sind Trüffelgerichte drauf, kannst du davon, ich würde sagen, fast 100%ig davon ausgehen, dass ich die doppelte Menge bekomme als die anderen. Und das finde ich falsch. Ich finde, wenn man so ein Produkt hat wie Kaviar, wie Trüffel, wie Champagner, dann macht er nicht 0,08, sondern dann macht Schenk ein, lass es laufen.
Bei dir.
So, ich finde mager halten auch gut, aber wenn es um ein opulentes Produkt geht, dann darf es auch großzügig
serviert werden. Entweder es gehört zu dem Gericht, entweder es ist eine Zutat
so
oder
du sagst,
eben nicht.
Salz, so. Genau.
Und ich war ein Restaurant in Westdeutschland, zwei Sterne, hat auf seiner Karte, oder es gibt ein Menü, und du kannst optional bei Eingängen Kaviar dazu.
Haben wir auch.
So, und das zum Beispiel kann ich bei manchen verstehen, aber in einem Menü-Restaurant, also entweder der Kaviar oder der Trüffel oder whatever, gehört zu diesem Gericht dazu, oder es ist einfach nur Luxusgeklecker obendrauf. Aber wenn ich das jetzt nicht bestelle, ist das Gericht dann minderwertiger? Verstehe ich nicht.
Ne, es geht ja darum, also wir machen Kaviar auch optional zu einem Gericht. Wir haben ein unfassbar schönes Gericht gerade bei uns im Ding. Würde ich wirklich jedem empfehlen, das einmal zu bestellen, das russische Ei. Mhm. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, Gerichte, die wir scheiße finden, schön zu machen. Mhm. Und das russische Ei finden wir scheiße. Mhm. So, aus familiären, also mein Küchenchef aus familiären Gründen musste früh auf Partys immer essen, hat ihn immer angewidert und habe ich gesagt, oh, pass auf. Und jetzt werden wir genau daran arbeiten, dieses Ei so zu perfektionieren, bis wir alle sagen, wow. Und ich glaube, wir haben das beste Gericht entwickelt, was jemals in der Bullerei auf dem Teller war.
Okay, soll ich raten?
Ja.
Okay, ich tippe auf sowas Ähnliches wie ein Onsen-Ei. Sowas Ähnliches vielleicht. Mhm. Es könnte auch konfiert sein, weil Butter ist natürlich, natürlich habt ihr da Kaviar drauf. Ist immer Kaviar drauf oder zwei verschiedene Sorten Kaviar?
Nö, du wolltest erzählen, nicht ich.
Cool. Also russisch Ei ist ein gekochtes Ei. Das Eigelb wird ausgelöst, wird mit Sahne aufgeschlagen, wird wieder reingespritzt und abgeschmeckt. Und dann kommt da falscher Kaviar drauf, im klassischen Sinne. Eigentlich Seehasenrogen. Und ihr, würde ich sagen, habt ein Onsen-Ei mit Kaviar und irgendein Tüdelü.
Und glaubst du, dass ich so langweilig bin, Onsen-Ei zu machen, nachdem in den letzten 10 Jahren auf jeder Wix-Karte Onsen-Ei drauf war? Meinst du, so primitiv bin ich?
So, das ist das so primitiv, wo du Wix-Karte sagst.
Ja, nein, aber das ist ja genau, das ist ja das, wo ich immer sage, leck mir, also wir sind wirklich gut, wirklich, wirklich gut, weil das war die erste Aufgabe, kein Onsen-Ei zu machen. Mhm. Kein Onsen-Ei, haben wir gesehen, haben wir in jeder Form gesehen. Wir haben ein Onsen-Ei auf der Karte, das ist Senfei, das ist unser Klassiker, das ist aber eben nicht als Onsen-Ei, es ist ein Senfei. Das heißt, wir legen gar nicht so viel Wert drauf, dass ein Onsen-Ei ist. Zur Erklärung, jemand, der nicht weiß, was ein Onsen-Ei ist, Onsen-Quellen in Japan sind Quellen, die eine gewisse Temperatur haben. Und auf dieser Temperatur wird ein Ei gegart. Dadurch hast du die perfekte Konsistenz zwischen Eigelb und Eiweiß. Das Eiweiß ist meistens ein bisschen glibberiger als beim gekochten Ei und das Eigelb innen drin ist gegart, aber flüssig. Und das hat eine Zeit lang, jetzt gerade in der vergangenen Halt der letzten 5 Jahre, glaube ich, jeder in irgendeiner Form, in irgendeiner Kombination auf der Karte gehabt. Und das war die erste Aufgabe. Kein Onsen-Ei.
Cool.
Weil ich sage, wir wollen ja innovativ sein, wir wollen weiter.
Cool, hast mich schon total überrascht.
Also wir machen eine Kartoffelmousseline, eine sehr flüssige Kartoffelcreme als Ausgleich, damit überhaupt so eine Art von Cremigkeit
ist. Wie oft durch Sieb durchgestrichen? Wie oft durch Sieb
gestrichen? Zweimal.
Cool, wie viel Butter?
Nicht so viel. Nee. Da, also auch da kann ich abstrahieren, aber es ist sehr flüssig. Cool. Sehr flüssig.
Ich esse weiter Kaviar.
Ja, eher als Soße. Ja? Dann haben wir Ei-Buttergröschel gemacht. Wir haben sozusagen gekochtes Ei gehackt, zusammen mit Butterbröseln, also in der Pfanne richtig kross ausgebraten. Das haben wir auf den Teller gepackt. Das
ist die polnische Garnitur, glaube ich.
Genau. Ja, das ist die Grundidee. Genau. Wir haben uns an polnisch orientiert, haben das aber mit Ei gemacht. Das heißt, dieses gehackte Ei hat auf einmal ein ganz anderes Ding. Das ist ein Aroma, großartig. Mhm. Und darüber kommt eine warme Mayo. Und dann, die warme Mayo ist ebenfalls ein wenig, da hüpfen wir so ein bisschen miso-orientiert, aber miso wegen der Salzigkeit. Ich will das Wort nicht sagen, aber ich will diese spezielle Salzigkeit haben, wo es bei dir auch gerade drum ging beim Kaviar. Mhm. Und drüber kommt Forellenkaviar oder aber eine Luxusvariante, die ich nicht kalkulieren kann, separat zu erwerben, Kaviar mit dem Einstandspreis. Wo ich sage, wenn du es haben möchtest, musst du es auch bezahlen, dann kannst du es machen. Aber ohne, dass wir dann mehr dran verdienen. Der Teller kostet immer noch.
Welchen Kaviar nehmt ihr dann?
Wir haben genau den hier.
Imperial.
Ja, genau den. Vom selben Hersteller. Und weil es ist eine geile Salzigkeit. Ich liebe das. Das ist ganz, 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 ganz fein. Und wieder, ich liebe Kaviar. Ich liebe Trüffel, Champagner. Ich liebe Essen im Allgemeinen.
Klar.
Aber eben nicht, weil es teuer ist, sondern weil es mir was erzählt. Weil ich dann eben diese Wahrnehmung habe. Und das finde ich eben schön bei Kaviar, wenn sich Menschen damit auseinandersetzen, wenn sie die Möglichkeit haben, das einfach mal auszukosten, zu probieren und dann auch groß den ganzen Löffel. Isst du Kaviar?
Ab heute gerne, ja.
So, mach mal einen Unterschied, erzähl mir was.
Ich finde den schwarzen Kaviar, sagt man schwarzer?
Ich schmecke nicht ganz so viel, weil ich bin auf Day Meat. Mhm. Ich habe gerade 3 oder 4 Weg Day Meat drin.
Finde ich deutlich leckerer, weil er viel salziger ist, aber eine Salzigkeit an den Tag legt, wo man normalerweise sagen würde, es ist versalzen. Aber genau das macht es für mich aus. Mhm. Und der andere ist dahingehend für mich im Vergleich fast schon langweilig. Mhm. Die Orangenfischeier habe ich jetzt noch nicht versucht.
Mhm, kannst du gerne machen, das Heideforelle.
Und ist das wirklich so mit dem Perlmuttlöffel? Ja,
das oxidiert.
Ja, das ist mir klar. Also das habe ich schon gehört. Aber ist es auch wirklich so, wenn ich jetzt...
Ich habe es noch nie anders ausprobiert, seitdem ich kochen lerne. Ja. Heißt, also du kannst andere Löffel nehmen. Ne? Es muss kein Perlmutt sein. Aber Silber ist verboten. Aber
ein schönes Kauerlebnis. Das ist wie dieser...
Ja, genau. Da platzt es halt. Ne? Das ist ein richtig feste...
Also Kauerlebnis ist in dem Fall der Forellenkaviar. Nee, Lachs ist es, ne?
Nee, Forelle.
Heideforelle.
Schmeckt aber auch toll.
Und das ist das Geile. Heideforelle, was kostet das?
Ja, das Glas.
Ja, 3,99?
Nee, drunter. Also, wir haben 50 Gramm, ich würde sagen 3,99.
Imperial?
Imperial kosten 100 Gramm bestimmt 70. Also 125 Gramm, glaube ich.
So, da kommen wir jetzt in eine gewisse Unterschiedlichkeit. Und jetzt hast du gerade den billigen als geil empfunden. Und das ist genau das Spannende, wie Kulinarik funktioniert. Du musst lernen, du musst verstehen. Ich bin genauso. Ich greife sofort auf den Forellenkaviar zurück, weil er Konsistenz hat. Weil er knackt, weil er Salzigkeit hat.
Der hat auch Salz. Und wir haben ihn auch gerade tatsächlich im Menü. Wir haben,
super.
Wir haben eine Forelle.
Tolles Produkt. Also
wir haben die Forelle. Ja. Wir haben den passenden Kaviar dazu. Wir haben ein bisschen, in unserem Fall ist es rote Beete und Hibiskus, sind 2 Teile, die bei diesem Gericht dazugehören. Und eine klassische Beurre Blanc.
Lieber Fabio, wir sind jetzt schon so ein bisschen drüber, aber es ist halt sehr launisch mit dir. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt von dir noch was wissen möchte. Also generell ja, klar. Möchtest du noch was sagen? Ich bin so ein bisschen überrascht, dass du wirkst so vernünftig.
Ich bin total vernünftig.
Echt?
Ja, voll. Also ich...
Findest du nicht?
Nee,
findest du nicht?
Jetzt trinkt Naturwein. So,
damit müssen wir eigentlich aufhören. Das, ja klar, der trinkt halt Naturwein. Da steckt so viel Wahrheit in dem Satz drin, ohne despektierlich zu sein.
Ich sag, der trinkt auch halt
Naturwein. Nee, was ich noch wissen wollte, gibt es irgendeinen Trend, den du richtig dumm findest in der Gastroszene? Sei es kulinarisch, Salzing, weil du bist jetzt einmal so durchgepoltert vom Fischei über Reservierungssystem, dann eigenen Bio-Dinkelkorn. Wir haben die Naturweine, wir haben das kleine Boutiquenrestaurant. Also eigentlich ist es Klischee auf eine Art und Weise.
Würde ich jetzt, glaube ich, ich würde den Begriff, glaube ich, niemals nehmen, aber...
Ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich, ich bin ja so ein Kenner der Hamburger Szene und ich glaube, du wirst eine sehr gute Kritik in der Szene bekommen.
Ja? Das weiß ich nicht, ich habe noch nichts von ihm
gehört. Ich glaube, du wirst eine sehr gute Kritik in der Szene bekommen und ich glaube, du wirst als Mensch sehr gutiert in der Prinz werden. Und das ist für mich ein Unterschied und das ist sehr klischee-mäßig, deshalb ja, weil du sehr viel Haltung hast in bestimmten Bereichen. Gibt es irgendeinen Trend, den du richtig scheiße findest oder dumm oder wie auch immer, wo du sagst, komm jetzt mal auf.
Ich finde es momentan erstaunlich und angenehm ruhig um beschissene Trends. Das waren zum Beispiel mal Bubble Tea. Das war so eine Katastrophe, wie sowas überhaupt existieren kann. Überhaupt gar keine Berechtigung.
Kaviar.
Kaviar ist großartig.
Ist wie Bubble Tea.
Nur anders.
Nur anders und dann teuer.
Ja.
Und dann salzig.
Und wenn wir den Kaviar jetzt in den Korn reinkippen und dann trinken.
Dann hätten wir Bubble Tea. Dann
hätten wir Bubble Corn.
Mach mal.
Mach ich, warte. Zack. Das ist in der Tat ganz lecker, so kann man ja auch in
der Podcast, der nah am Volke ist.
Ja, wirklich, so schön Korn mit Kaviar, aber eben noch Scheiße gefunden und ab morgen auf der Karte bei Hebel. Schön. Der gute alte Korn-Kaviar-Bubble-Tea.
Schön, Shot, ne? Schön abkornern.
Herrlich. Nee, sag mal, gibt's... Oh, das ist aber echt ganz geil. Habe ich dich jetzt gerade auf eine Idee gebracht?
Leg schnell den Kümmel drauf, dann ist dir.
Nein, tatsächlich habe ich den Korn gemacht, damit wir mit Kaviar trinken können.
Aber erzähl doch mal, gibt's irgendeinen Trend?
Ich bin ganz froh, dass es gerade aufhört zu trenden.
Mach mal fünf. Wir machen eine. Haben wir eine Top 5? Haben wir eine?
Natürlich haben wir eine Top 5.
Wo denn?
Die machen wir noch. Und haben dann wir eine? Wird die reingeschnitten.
Es folgen Tims Top 5. Tims Top 5.
Wir machen eine Top 5.
Okay.
Ich liebe Top 5. Haben wir natürlich schon bei anderen Podcasts gehört. Mhm. Aber ich finde immer so, diese Top 10 Listen, Top 5, Top 3, geben immer einen sehr schönen Überblick über in sehr knapper und kantiger Art und Weise. Mhm. Top 5 der Untrends in der Kulinarik für dich.
Der
Platz 5 der Untrends. Trends, die du scheiße findest.
Das kann ich auch nicht aus dem
Stegreif. Doch, mach! Top 5. Du fängst an mit Platz 5.
Okay, was machst du dann? Du machst dann 4, oder?
Nee, jeder hat Top 5. 5, 4, 3, 2, 1.
Und Dinge in der Gastronomie. Ich finde es momentan total entspannt, deswegen muss ich nachdenken.
Okay, Top 5, Top 5, auf Platz 5 bei mir definitiv glutenfreies Essen, kohlenhydratefreies Essen im Rahmen einer Ernährungsweise. Wenn es die Tradition, die Gerichte erfordert, weil Kohlenhydrate das Gericht zerstören, bin ich dabei, aber wir bieten keine Kohlenhydrate an, weil das ist jetzt gerade so geil, da kriegt das Kotzen. Mhm. Das nervt mich hochgradig, wir servieren kein Brot. Mhm. Tim Raue macht das. Tim Raue ist wirklich ein toller Kollege. Mhm. Aber per se zu sagen, kein Brot zu servieren, ich finde, Brot gehört zur Mahlzeit dazu. Tim darf das, weil sein gesamtes Konzept ist eher auf asiatische Küche ausgerichtet, deshalb macht Brot da auch wirklich keinen Sinn. Wenn ich jetzt bei dir hingehen würde und sagst, ich habe kein Brot. Ich meine, du machst Französisch-Deutsch. Da ist Brot eine der elementarsten Bereiche. Also ich finde, kein Brot zum Essen finde ich scheiße.
Okay. Ich liebe die neapolitanische Pizza. Und
Platz
raste fünf. Aus, wenn sie scheiße gemacht ist.
Eieieiei.
Da kriege ich richtig schlechte Laune. Ehrlich, da verlasse ich auch den Laden.
Okay, dann warum? Erzähl.
Ja, weil das ist Kultur. Eine neapolitanische Pizza... Die muss so auf den Punkt sein und perfekt gebacken. Und
was macht für dich eine neapolitanische Pizza aus?
Sie ist in maximal 90 Sekunden gebacken bei hoher Temperatur. Der Teig hat eine sehr, sehr lange Gehzeit. Und es sind einfach Top-Produkte verwendet, nämlich sehr gute Tomaten und Fior di Latte, der Käse, der drauf kommt, und ein bisschen Basilikum und sehr gutes Olivenöl. Mehr brauche ich in dem Fall nicht.
Platz 4 bei mir der kulinarischen Trends und Trends ist neapolitanische Pizza. Mir geht das so auf den Sack.
Aber wenn sie gut gemacht ist, ist sie halt sensationell.
Vor fünf Jahren haben wir noch diskutiert, wo ist eine gute Pizza? Wo gibt es eine gute Pizza? Genau. Wo ist die beste Pizza? Ja. Und jede BWL-Bumsbirne, in Anführungszeichen, der meint, habe ich ein geiles Konzept. Ich mache eine Pizzeria auf, und zwar nicht einladen, sondern ich habe schon den Masterplan dahinter für eine Kette mit 50 Läden weltweit überall. Da bin ich jetzt schon. Und jeder, ich meine, du kannst dir jedes scheiß Pizzarezept inzwischen im Internet runterladen. Und ja, die Pizza ist. Wasser, Hefe, Mehl natürlich. Dann, ob das nun 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden oder 72 Stunden halb schlabberig ausgebacken wird. Was macht eine gute neapolitanische Pizza aus? Das kann mir kaum einer beantworten. Ich kann es. Was macht eine gute neapolitanische Pizza aus? Beim Essen.
Klar ist sie weicher als eine anders gebackene Pizza, aber trotzdem musst du sie halten können. Und wenn du dieses Slice hast und das so halbierst, so anfängst zu halbieren und der Lappen aber quasi komplett nach unten hängt, dann ist das falsch. Also eine bestimmte Standfestigkeit muss es schon noch haben. So. Und du musst es halt so klappen.
Ist wie ein Halbsteifer, nur andersrum.
Ich dachte genau das macht's auch.
So, beim Halbsteifen ist die Wurzel noch nicht durchgearbeitet. Irgendwie so bei der Pizza ist halt die Wurzel hart und das Köpfchen schlapp. Der Teig. Der meiste Teig ist zäh, ist chewy. Und wenn du wirklich eine sehr gut gemachte neapolitanische Pizza hast, ob nun 90, 80 Stunde, zwei, das liegt am Ofen. Aber wenn du reinbeißt, dass es einen Schmelz hat, dass man es wirklich essen kann, dass du eben nicht hang und ziehen musst, sondern in dem Moment, wo du reinbeißt, ist auch der Biss vorbei. Und das macht eine gute neapolitanische Pizza aus. Und das verstehen die wenigsten. Ich bin allerdings ein Freund von Knusperpizza, aber neapolitanische Pizza, oder sagen wir es so, Pizzerien, das ist mein Top, ist meine Top 4. Okay. Pizzerien, die von ehemaligen Werbern oder BWL-Studenten betrieben worden sind, um den Weltmarkt der zukünftigen italienischen Restaurants nach Vapiano-Vorbild nachzukupfern und zu beherrschen. Das ist ein Trend, der mir massiv auf den Sack geht.
In Kombination mit Bier so? Findest du das überquellend?
Wir haben ja noch Platz 3. Wir haben noch Top 3.
Sehr gut. Wir haben noch Top 3.
Aber erstmal kommt deine 4.
Meine 4 ist, glaube ich, auch keine Überraschung. Immer noch All-You-Can-Eat-Dinger, die es nach wie vor echt in unfassbaren Größen gibt.
Ja, außer Schweinske.
Haben die All-You-Can-Eat?
Bestimmt.
Ich glaube nicht.
All-You-Can-Meat.
Ich glaube, die haben so Buffets.
All-You-Can-Eat, plötzlich auch spannend. Sonntags,
ja.
Warum?
Ich finde, da verliert das Essen so ein bisschen die Bedeutung.
Findest du?
Ja, klar. Auch wenn die Quantität deutlich höher ist.
Ich finde es süß, wie du sagst, ich glaube, da verliert das Essen an Bedeutung. Mhm. Das hat überhaupt keinen, das hat nur noch Gewicht. Also ich habe früher Buffets gemacht und wir haben nicht in Gerichten kalkuliert, wir haben in Kilos kalkuliert. Wir haben gesagt, wann ist das Buffet? Mittags, morgens, abends? Ja. Und dann hast du entweder 900 Gramm, 1,3 Kilogramm oder 1,7 Kilo Ware mussten wir kalkulieren. So haben wir Buffets früher gedacht. Mhm. Also es hat von der Geschmacklichkeit, also super, tolle Top 4, finde ich sehr geil. Deine Top 3?
Meine Top 3 ist...
In den Trends, die wir nicht mehr sehen wollen.
Ist vor allem in der Spitzengastronomie die fehlende klassische Technik, Bunsenbrenner, um es auf den Punkt zu bringen. Also ich möchte, dass mein Fleisch oder mein Fisch vielleicht Röstaromen bekommen hat. Mhm. Und ich habe keinen Bock auf so einen Bunsenbrenner-Scheiß. Mhm. Ich möchte, dass was passiert in der Küche, verstehst du?
Komplett.
Ich will, dass da was los ist. Das ist ein Teil der Emotion. Das ist ähnlich wie ein Schraubverschluss bei einer Scheißflasche Wein. Das gefällt mir nicht. Ich will einen Korken haben. Das ist was Besonderes.
Ich versuche gerade zu verstehen, was du sagst, ja?
Kommst du drauf?
Ja, du sagst das relativ so, ja, finde ich doof, irgendwie mag ich nicht so, weil meine Top 3 greife ich sofort auf, hänge ich mich dran. Perfektion. Mich langweilt Perfektion in der Gastronomie. Perfekte Teller, perfekter Service, perfekter Wein, perfekte Gläser, perfektes, das langweilt mich massiv. Ich gehe essen, um Erlebnisse zu haben, Ecken und Kanten, Dinge an mich zu erinnern. Und wenn der Wein aus dem Schraubverschluss dazugehört, dann ist das auch noch. Und ich habe keine Erwartung, ich möchte es nur nicht mehr perfekt gedacht haben. Ich möchte es gelebt haben. Ich möchte gelebte Gastronomie. Mhm. Ich möchte persönlich geführte Gastronomie, keine konzeptionelle. Mhm. Das wäre schön, wenn dieser Hang zum Perfektionismus gerade innerhalb von Speisen und Aromenaufbau einfach mal wieder beiseite gewischt wird und wir einfach mal über Genuss reden. Und Genuss ist selten perfekt, sondern ist sehr oft in einem Kontext wie Atmosphäre, Uhrzeit, Geschichte, so all das Ganze drumherum, aber ein perfektes Ding. Also wenn ich eine Food-Zeitschrift lese und höre, perfekt, wo ist er? Ich finde jetzt gerade den Korn perfekt, weil in der Kombination mit Vic Daymead, das ist der ganz fröhlich gerade. Also ich komme gerade in Stimmung. Wir können jetzt anfangen mit dem Podcast. Geil. Man merkt das auch. Ich werde engagierter. Ja. Ich werde richtig.
Corn to be alive.
Oh, wie lange hast du dafür gebraucht?
Ja. Nee. Okay, 2. Platz 2.
Ja, du bist noch
dran, glaube ich, oder? Nee, Top 3 war bei mir, also der Platz 3 bei mir war definitiv der Perfektionismus innerhalb der Gastronomie und der Anspruch auf Perfektionismus.
Okay.
Langweilt mich hochgradig.
Cool. Platz 2, Scheißburger.
Mmh. Jetzt hast du die Nation gegen dich. Mmh. Den Platz 2 gönne ich dir. Ich nicke, das sieht aber keiner.
Ja. Also, ich rede von Scheißburger.
Warum?
Ich habe keinen Bock auf Ananas-Gorgonzola mit lila Basilikum und Vollkornbrötchen.
Wieso das denn nicht?
Weil das scheiße ist. Hm? Das ist für mich kein Burger. Ein Burger muss ich mit einer Hand essen können.
Punkt. Ich finde, also da gehe ich sofort mit rein. Also
ich hätte gerne ein gutes Brötchen. Ob das jetzt ein Brioche-Bann ist, was ich finde mega passt. Brioche ist echt super. Ein tolles Brötchen. Und da brauche ich ein geiles Stück Fleisch drauf und Käse.
Ja. Guter Burger, geiles Grundprodukt, nachhaltig produziert, handwerklich produziert, wenn es geht, allerdings nicht Artisan, also kein Vollkorn, kein Burger. Ein Burger ist Burger und du brauchst ein gutes Fleisch. Er muss matschig, klitschig, sapschig sein, mit einer Hand zu essen und wenn es geht, drei Flecken auf dem Oberhemd und dann hast du einen guten Burger gehabt.
Es gibt in Chicago, und ich war nicht da, ich habe das selber nur gesehen, eine Burgerbude, die machen das genau so. Allerdings haben die Senf drauf, was wohl ein totaler Klassiker bei denen ist. Und die hauen am Tag so 1000 von den Dingern raus, die Leute stehen Schlange. Und da steht über der Kasse, without mustard, plus 50 Cent. Also wenn du die Produktionskette
unterbrichst,
musst du dafür bezahlen. Das fand ich absolut großartig.
Auch gut. Macht Sinn.
Genau. Also ein Burger ist für mich, du hast das gerade definiert, genau das. Und ich habe keinen Bock auf diese... keine Ahnung, Pizza, Hawaii-Burger oder so ein Scheiß. Das will ich einfach nicht sehen. Und will ich auch nicht essen, ich will es auch nicht riechen. Habe ich keinen Bock drauf.
Platz 1.
Du bist Platz 2 dran.
Nö, Vollkornbrötchen beim Burger.
Ach, okay, okay.
Ich hänge mich immer dran. Ich bin so ein Windei. Okay. Vollkornbrötchen beim Burger, what the fuck.
Platz 1. Ich esse noch ein bisschen Kabel.
Ja.
Platz 1. Okay, jetzt habe ich wirklich die gesamte Nation gegen mich. Gin.
Und tschüss.
Warum Gin?
Naja, das gleiche wie beim Burger. Ein gut gemachter Gin ist großartig. Aber was ist die Definition eines Gins? Ich hätte gerne Wacholder. Mhm. Das möchte ich gerne schmecken.
Mhm.
Und dann dürfen da auch gerne noch ein paar weitere Nuancen von Kräutern oder Zitrusfrüchten drin sein. All good. Aber mir einen Gin aus dem Grün von Tomaten und dem Stängel der Paprika und untenrum gewickeltes lila Basilikum reinzuwerfen, fehlt mir jegliches Verständnis für. Dann für einen Halbliter irgendwie 70 Euro zu verlangen.
Na, kostet ja auch das Marketing.
Genau.
Ich hab neulich einen sehr schönen Moment, genau was das angeht, erlebt. Da war ich bei Joko in einer Sendung zu Gast. Der Auftritt ist übrigens rausgeschnitten worden, Joko Winterscheid macht jetzt auch in Gin. Und den haben wir vor der Sendung gotiert.
Weil die Socken so gut funktionieren.
Und wir haben diesen Gin gotiert, so vor der Sendung, was echt unfassbar dämlich war.
Ja.
Weil, wie gesagt, hopp oder top, schwarz oder weiß, Brust oder Keule, bei mir gibt's halt nichts anderes. Und dann hat mir Joko, mein alter Kompagnon, mit dem ich wirklich, seitdem ich Medien mache, bewegen wir uns auf derselben Ebene. Mhm. Er war mein Redakteur am Anfang. Und wir sind früher um die Häuser gezogen und haben die Läden zerlegt und haben Gin getrunken, gesoffen, möchte ich meinen. Und zwar nicht aus aromatischen Gründen, sondern einfach so, weil wir davon sehr viel ausgehalten haben.
Wenn wir früher in die Dualbar gestolpert sind, dann hast du ein Kölschglas, ähnliches Glas bekommen mit 3 Tropfen Eiswürfeln, Gordons und Schweppes aus der Literflasche.
Ja.
Und es war zu dem Zeitpunkt wahnsinnig lecker. Heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr in der Form trinken. Da stehe ich irgendwie auf anderen Kram.
Ja.
Aber das war okay.
Also ich stehe immer noch auf das Alte, weil ich, wie gesagt, ich verändere mich ungern. Was doll an der Dualbar war wirklich, die sind auch mit einer Literflasche Gin über den Abend mit einer Literflasche Schweppes ausgekommen. Ja, über den ganzen Abend, obwohl 200 Leute drin, weil einfach das Glas voll war mit Gin. Es ging um Breitsein.
Ich erinnere mich noch.
So mit Joko wirklich die Hütten abgebrannt teilweise. Mhm. Und jetzt saß ich neulich mit ihm in Berlin in einem Hinterzimmer von einer Fernsehsendung, wo ich... Ich bin auch aufgetreten, also man hat es nicht gesehen, ich wurde rausgeschnitten, weil ich nachher betrunken war. Und auf einmal saß Joko neben mir und sprach über seinen Gin, über die Orangenkopfnote. Da war ich mal ganz kurz dabei, ihm eine Kopfnuss zu verpassen, weil ich dachte, ich will solche Gespräche nicht führen. ich möchte auch nicht sagen, irgendwie, ich glaube, den Film sollte man vielleicht im Original sehen. Irgendwie so. Ja, genau. Das sind so bestimmte Formulierungen, die ich nicht möchte. Und ich möchte über Gin nicht mehr reden. Ich möchte ihn nach wie vor trinken. Ich möchte aber keinen Barkeeper mehr haben, der mich fragt, welchen bitte? Dann soll er mir sagen, ich empfehle den, dann trinke ich den. Oder aber nicht dieses, welchen denn? Und wir haben hier und da 42, so dieses Pimmel auf dem Tisch.
Welchen Gin möchten, welches Tonic denn? Also darf ich Ihnen eine kleine Zitrusnote
Und jetzt verpassen. Fangen die Leute an, ihr Tonicwasser selber zu machen. Und jetzt hört's auf. Ja. Das wird, weil irgendwann blasen ihre Gläser auch noch selber. Und das sollen Barkeeper nicht machen.
Genau.
Das sollen die nicht machen.
Also ich finde, das ist Gin. Eine der ehrlichsten und tollsten Spirituosen. Und ein richtig guter Gin and Tonic ist so wahnsinnig viel wert. Aber boah, fuck. Bitte verändere es nicht zum absoluten.
So, dann haben wir es doch eigentlich, oder? Die letzten 5 Minuten.
Ich brauche Tims Top 1, weil, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben hier ist ja nicht nur geballte Männerpower in diesem Raum, sondern wir haben hier die wunderbare Anna-Maria, die heute Geburtstag hat. Die Eltern sind zu Besuch. Haben heute noch Dinge zu tun. Und wir haben ja jetzt schon 10:45 am Abend.
Ja, sehr schön.
Tims Top 1.
Top 1 ist es, in der Kulinar-Trends, die ich nicht mehr haben möchte, sind Top-10-Listen. Ich möchte sie nicht mehr. Sie nerven mich, weil sie in der wir beide, die vom Fach sind, können Listen ausdiskutieren. Aber wie sie durch die allgemeine Presse durchgejagt werden. Der beste Koch Hamburgs, der Top 10, 50 Besten dieser Welt, wo ich sage, das ist so indifferenziertes Geseiere und das ist ein Schlag in die Fresse für alle Kulinariker, für alle Gastronomen, die vielleicht nur Pommes, Currywurst, ein thailändisches Restaurant, vielleicht nur die Pizza, vielleicht nur den Tomatensalat. Ich will keine Top 5, 10, 100, ich will keine Top 50. Whatever Listen mehr haben. Ich möchte gut gemacht, Fabio, gut gemacht, Tim, auf dem Niveau. Es ist, Kochen ist kein Wettbewerb, kulinarisch, Gastronomie.
Außer bei Kitchen Impossible, dann da vielleicht schon
ein bisschen. Ja, aber auch selbst da ja nicht mal. Da geht es ja nur darum, dass du einen gewissen Ehrgeiz hast, damit du nicht jedes Mal dich auf den Boden schmeißt und heulst.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass keiner von euch was gegen den Rahmen-Trend hat.
Rahmen?
Ja.
Ich finde, das ist auch kein Trend.
Ja, doch, gleich. Ich will keine Gastronomie mehr von ehemaligen Werbern und Freunden, die BWL oder VWL studiert haben. Ja. Das möchte ich nicht mehr. Das soll aufhören. Ein für alle Mal.
Wir operieren doch auch nicht am offenen Herzen. Also können wir das den Leuten bitte übrig lassen?
Das wäre so, als wenn ich eine Sportlerberatungsagentur hätte. Also wenn ich Sportler managen würde. Das macht keinen Sinn. Das gehört einfach nicht dazu, weil es ist selten mit Seele, selten mit, und ich finde es nervig. Fabio, gar nicht nervig mit dir. Es war sehr fein. Ich hoffe, ich höre dich nochmal. Ich sehe dich nochmal. Vielleicht sollte ich das nächste Mal kein Weekday Meat auf Korn nehmen. Das ist eine gute Mischung, wenn man schnell nach Hause möchte. Also ich sag mal so, abends um 11, du willst früh ins Bett, 3 Weekday Meat, zweimal Bio-Dinkelkorn von Fabio Hebel aus dem Hebel in Hamburg, immer einen Besuch wert. Dann ist man auch spätestens um 11:45 ins Bett, weil da gehe ich jetzt hin. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.